Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit einem Genrehybrid des Regisseurs von Woodstock. Wir reden über Wolfen von Michael Whatley.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein. Herzliches Willkommen auch von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich freue mich auf die Folge zum heutigen Film Wolfen von 1981.
Und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo, schönen guten Tag. Ja, du hast schon vorweggenommen, wir sprechen heute über Wolfen, Michael Whatleys 1981 erschienenen Tierhorrorfilm, wenn man das mal so belabeln möchte. Ist wahrscheinlich genretechnisch ein kleines bisschen komplizierter, aber das werden wir gleich alles nochmal für euch aufrollen. Bevor wir allerdings zu unserem Hauptfilm des heutigen Tages kommen, was hast denn du zuletzt so gesehen von Wolfen abgesehen?
Also es war ja Halloween, ist ja dann doch irgendwie ein populäres Fest. Das ist auch immer öfter, so bekomme ich es vor allem mit, beim jüngeren Publikum so ein richtiges Fest geworden ist. Wirklich ein etablierter Zeitpunkt, zu dem man irgendwelche Traditionen, irgendwelche Festivitäten und Aktivitäten walten lässt. Und so ja mache ich das auch ganz gern, gerade was die Filmauswahl eben in dieser Saison des Halloweens betrifft. Und habe ich einen Film wieder mal gesehen, es war keine Neusichtung, es war eigentlich ja so eine Art Wiederholungstat von mir, denn ich gucke den wirklich ganz gern, wenigstens einmal im Jahr, eben zu jener Zeit. Und das war Freddy vs. Jason von Ronny Yu, einem chinesischen Regisseur, der glaube ich aus dem Hongkong-Film eher bekannt ist, der aber 2003 diese zwei Ikonen des Slasher-Films, des Teenie-Horrors, der 70er und 80er, ins Spiel gebracht hat. Ein recht gewagtes Ding, aber seit Alien vs. Predator und eben Freddy vs. Jason sehen wir ja auf jeden Fall, dass das irgendwie ja schon immer mal ein Argument ist, einen neuen Film ins Leben zu rufen und so eben auch mit Freddy vs. Jason. Ganz kurz nur zur Handlung, es geht darum, dass ein gewisser Freddy Krueger in Vergessenheit geraten ist bei der Jugend in ich glaube, war es Springfield? Irgendwas mit Spring wahrscheinlich. Und wieder, sage ich mal, in die Erinnerung, in die Träume der Jugend eindringen möchte. Und dazu braucht er aber jemanden, um erstmal für Angst zu sorgen, denn seine Kraft, seine Stärke und sein Weg ebnet immer die Angst der Menschen vor ihm, da ja noch alle irgendwie im kollektiven Gedächtnis wissen, dass er ein Massaker veranstaltet hat. Es war ein Serienkindermörder, der dann letztlich von den Eltern in Selbstjustiz der Betroffenen verbrannt wurde. Ja, der soll jetzt wieder zum Leben erweckt werden und braucht dafür einen gewissen Jason, den er in seinen Träumen besucht. Jason Voorhees ist zu dieser Zeit auch bereits vermodert, tot, so zeigt uns das der Film. Ich weiß nicht, welcher Jason-Film der aktuellste vor Freddy vs. Jason ist. Insofern kann ich dem letzten Zustand Jasons gar nicht sagen und bin jetzt auch gar nicht zu einer Auskunft fähig, inwiefern das zu irgendeinem Film seitens Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street oder seitens der Freitag der 13. Filme irgendwie ein Bezug da ist. Naja, nichtsdestoweniger kommen die beiden dann wieder in das Diesseits und haben dort ihren Slasher-Spaß mit so einer Gruppe von generischen Jugendlichen, die einem eigentlich egal sind, die halt eben das nötige Mittel und das nötige Werkzeug sind, damit dieser Film natürlich funktionieren kann. Es gibt so ein kleines Thema, ist alles relativ plump, relativ trivial, aber es ist schon cool, wenn sich dann auf einmal zu einem Riff von der Band Seether, die werden immer mal mit Nirvana verglichen, die gibt es tatsächlich noch, Sean Morgan ist da der Leadsänger, ist ein bisschen aus der Hefe gegangen, aber die sind noch sehr umtriebig und aktiv. Und wenn die beiden sich dann in so einer brennenden Waldhütte, Seehütte gegenüberstehen, dann ist es doch schon cool. Und wenn da halt so ein kleines Actionfeuerwerk entsteht, macht das doch immer wieder Spaß. Ist ein Guilty Pleasure, ist kein wunderbarer, toller, echotischer Film, der einen irgendwie bannt und ganz lange beschäftigt. Aber es ist das, was sein soll. So eine schöne Jahrmarktsattraktion, die einem dann eben im heimischen TV immer mal wieder für Spaß sorgt. Hat mir gefallen.
Ja, sehr schön. Ich habe gerade nebenbei so ein bisschen mal nachgeschaut. Tatsächlich waren vor Freddy vs. Jason eigentlich alle Freitag der 13. Filme erschienen, bis auf das Remake, was Markus Nispel dann später nochmal nachgeliefert hat. Aber vor Freddy vs. Jason war Jason quasi schon im Weltraum bei Jason X sozusagen. Von daher, genau, Jason X ist zwei Jahre vorher erschienen, gerade gesehen, 2001, genau. Ja. Mhm. Nee, also ich habe den immer noch nicht vollständig gesehen. Ich weiß nur, dass der immer mal wieder über die Fernsehbildschirme früher mal lief, als ich noch ein bisschen kleiner war. Das war eher so nachts. Das war so ein typischer Freitagnacht-RTL-2-Film für meine Begriffe irgendwie. Und ich habe das immer nur so ausschnittsweise mal gesehen, aber nie vollständig. Muss ich irgendwann noch mal machen, weil du bist jetzt nicht der Erste, der mir davon vorschwärmt auf jeden Fall. Bin sehr gespannt da. Ich habe diese ganzen Freitag der 13. Filme ja vor zwei Jahren oder so habe ich mir mal die Blu-ray-Box geholt, habe ich mir da die mal alle durchgeschaut und das ist schon, macht schon sehr viel Spaß auf jeden Fall. So.
Ist denke ich, auch mal ein Film, den man als Gruppe gut gucken kann, wenn man mehrere Personen ist, da entsteht da vielleicht auch mit dem Film eine schöne Dynamik, ist jetzt kein Film, wo man jetzt wirklich leise und gespannt fromm zuhören muss, um da alles irgendwie mitzubekommen. Ich glaube, wenn man da auch mal irgendwie kurz in die Küche geht, sich was zu trinken holt und so weiter und sich dann wieder hinsetzt, dann ist man genau da, wo man vorher war und hat nicht so viel verpasst. Was vielleicht, was ja auch eine Qualität sein kann. Und da hat der Film auf jeden Fall eine schöne Qualität, was den Unterhaltungsfaktor betrifft. Gerade mit mehreren Personen ist das ein sehr geeigneter Film.
Ja, ein Film, den man, glaube ich, nicht so gut in der Gruppe gucken kann, beziehungsweise haben wir das ja letztens mal versucht und den haben wir beide ja gesehen, ist Last Action Hero, war zumindest mein Eindruck so ein bisschen. Genau, wir waren ja letztens mal so auf so einer kleinen, waren eingeladen beide zu so ein paar Freunden im Prinzip und du hattest da einen Film zum Geburtstag geschenkt bekommen, Last Action Hero dementsprechend, von John McTiernan aus dem Jahr 1993 und da war die Idee von unserem Gastgeber, lass den doch gleich mal gucken. So im Endeffekt. Und ich war eigentlich ganz gespannt irgendwie darauf, weil ich kannte den nur so halb auch wieder, mal immer so ausschnittsweise gesehen, aber nie so richtig 100%. Und bin dann persönlich bei solchen Feiern immer so ein bisschen der Typ, der sich dann eher für den Film interessiert als für die Gruppendynamik drumherum, kann man so sagen, was nicht unbedingt allen so geht. Und ich habe währenddessen auch, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, warum. Weil dieser Film zwar auf der einen Seite habe ich den als sehr interessant empfunden im Großen und Ganzen, weil das auch so ein typischer 90er-Jahre-Metafilm ist, ne? Also das ist nach diesen verschiedenen Entwicklungen, die wir im Filmbereich in den 80er-Jahren hatten, also diese ganzen Horrorfilme, wie eben auch Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street oder auch Actionfilme der Marke, ja, Terminator, Predator, diese ganzen Arnold Schwarzenegger-Filme, Commando ist da auch so ein schon späterer Vertreter davon, hatten wir in den 90er Jahren halt so eine ganze Reihe an Parodien. Ne? Also bei Scream hatten wir das für den Horrorfilm beispielsweise. Und Last Action Hero ist ein Film, der dieses ganze Action-Kino der 80er Jahre auf eine gewisse Art und Weise parodiert, beziehungsweise auf die Schippe nimmt, beziehungsweise metamedial begleitet, also über das Genre an sich so ein bisschen nachzudenken scheint. Und das ist super unterhaltsam, wenn man sich, sag ich mal, so ein bisschen darauf konzentriert, sich darauf einlässt und das so ein bisschen für sich guckt. In der Gruppe hatte ich eher den Eindruck, war das nicht ganz so erfolgreich irgendwie so im Großen und Ganzen. Ne? Und deswegen, ich kannte den aber, also fand den aber durchaus interessant, muss ich sagen, so im Großen und Ganzen. Also dass wir da im Prinzip, also kurz zur Handlung, für die, die es noch nicht kennen, es geht da um einen kleinen Jungen, der von einem Kinobetreiber ein Kinoticket geschenkt bekommt, was es ihm erlaubt, in die Welt seiner Lieblingsfilme hineinzusteigen. Und er steigt dann eben rein in einen Actionfilm, in dem Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielt. Und dann ist es so, dass in dieser Filmwelt quasi nicht Arnold Schwarzenegger das Bewusstsein hat von sich Arnold Schwarzenegger, sondern die Figur dort, die er dort spielt, existiert tatsächlich und hat ein eigenes Bewusstsein, genauso wie die ganzen anderen Figuren drumherum. Und er muss dann eben dafür sorgen, dass dieser Film im Endeffekt funktioniert, dass die Hauptfigur überlebt und dass das alles halt gut ausgeht, so im Großen und Ganzen. Den Tag rettet, so im Großen und Ganzen, ne? Und das ist durchaus ziemlich interessant, aber ich hatte das Gefühl, das ist ein Film, der sich eher auf seine Referenzen, auf so einzelne, ja auch zum Teil Schauspieler einfach verlässt, die zwischendurch auftauchen und als wirklich Schauspieler auch dann erkennbar sind, für ein Publikum der damaligen Zeit zumindest. Also wir hatten da verschiedene Leute, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber allein der Kinobetreiber ist zum Beispiel ein Schauspieler, der in den 80er Jahren sehr erfolgreich war und der zum Beispiel den Bösewicht bei Thief der Einzelgänger gespielt hat, den wir auch hier im Podcast schon mal besprochen hatten. Und so geht das die ganze Zeit. Also es gibt auch verschiedene Leute aus Filmen von jetzt fällt mir der Name nicht ein hier. John Boorman beispielsweise, da musste ich an Beim Sterben ist jeder der Erste denken. Da gibt es so ein paar Gesichter, die da auftauchen. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass dieser Film eigentlich die ganze Zeit so ein den kennst du und den kennst du. Und das ist so, also zu so einer Meta-Reflexion wird, ohne dass er sich aber auf so stark auf Action-Elemente und auf so witzige, unterhaltsame Momente stützt, die dann in so einer Gruppendynamik vielleicht auch erfolgreicher werden sozusagen. Ne? Und deswegen hatte ich den Eindruck, dass das vielleicht für diese Art von Treffen so der falsche Film war, um das mal so zu sagen. Genau, aber mehr vielleicht irgendwann, wenn wir vielleicht mal über Last Action Hero sprechen, wer weiß. So müsste ich auch nochmal gucken, weil das natürlich auch ein bisschen schwierig war. Ne? Und einen anderen Film, den ich gesehen habe, ich war jetzt die Woche im Kino, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit nämlich, und habe mir Chainsaw Man The Movie Re's Arc angeschaut von Tatsuya Yoshihara, ein Anime-Film, bei dem ich ein bisschen Probleme hatte reinzukommen, weil dieser Film auf einer Fernsehserie beruht, die ich nicht kenne. Und es geht da im Prinzip darum, dass wir eine Gruppe haben von Jugendlichen, die ganz normal ihrem Alltag nachgehen, zum Teil zur Schule gehen, zum Teil arbeiten, die aber in bestimmten Situationen dann Dämonen jagen, die es in der Stadt gibt. Mich hat das Ganze sehr erinnert an die Videospielserie Persona persönlich, falls die irgendwie jemand kennt. Und es geht dann darum, dass einer dieser Jungen, wir haben da so eine klassische Hauptfigur, sich verliebt in ein Mädchen, was ihm zufällig auf der Straße entgegenkommt. Und es geht dann eben darum, dass während dieser Zeit die beiden von Dämonen gejagt werden, dass sie auch von einer Art Figur gejagt werden, die sich ganz offensichtlich als so eine Art Serienmörder eingeführt wird. Und ich fand das ganz interessant, weil dieser Film auf der einen Seite dieses typische, was wir oftmals in Anime-Filmen haben, dieses so etwas Süßliche, etwas so übertrieben Kitschige hat, auf der anderen Seite aber auch krasse, brutale Gewaltdarstellung und auch so eine Andeutung von Folter und Vergewaltigung und so. Das fand ich sehr, sehr stark, dass der Film das alles mitdenkt und dadurch einen totalen Zwiespalt irgendwie ausgelöst hat und dann irgendwann so eine Form der Eskalationslogik annimmt, wenn verschiedene dämonenhafte Wesen gegeneinander kämpfen, dass du im Prinzip überhaupt keinen Überblick mehr hast, was dort alles passiert, aber du hast dann quasi eine Explosion von Effekten und Farben, wie man das wirklich in einem Anime-Film selten gesehen hat, sodass ich da sehr beeindruckt war im Großen und Ganzen und hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hatte, wie gesagt, das Problem, dass so ein bisschen Wissen schon vorausgesetzt wurde. Also der Untertitel Re's Arc sagt ja schon, dass es um die Origin-Geschichte einer Re's geht. Und ich habe bis kurz vor Schluss dann erstmal mitgecheckt, ach, das ist Re's. Okay, alles klar. Die Figur, die wir da die ganze Zeit. Und das war nicht die Hauptfigur, der wir gefolgt sind, sondern eine andere Figur, die dann offensichtlich hier eingeführt wurde, um dann in dieser Serie weiter zu existieren. Ne? Und von daher war das eine zwiegespaltene Erfahrung, aber mir hat das doch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das sehr schön.
Bist du motiviert genug, die Serie nun zu schauen?
Nee, ich bin nicht motiviert genug, um überhaupt irgendwie Serien anzufangen in letzter Zeit. Deswegen lasse ich das. Mir hat das jetzt erstmal gereicht. Vielleicht kommen ja noch ein paar andere Filme dieser Reihe. Also es gibt zumindest gerüchteweise, ist es so, dass es noch andere Origin-Geschichten von Figuren dieser Reihe ins Kino schaffen werden. Die Serie an sich muss ich erstmal nicht gucken. Nee. Mhm. Da gibt's andere, ich meine, es gibt andere Anime-Serien, die ich gerne mal gucken möchte. Diese Neon Genesis Evangelion-Reihe zum Beispiel, die sehr hoch angepriesen wird. Die habe ich mir auch mal auf Blu-ray geholt, muss ich noch gucken bis heute. Und Satoshi Kon, der ja ein sehr toller Anime-Regisseur ist, zum Beispiel Paprika gemacht oder Perfect Blue, ist sehr angesehen. Der hat ja auch mal eine Serie gemacht namens Paranoia Agent, die mich dann schon eher interessiert. Diese Chainsaw Man-Reihe, ja, nee, also ich glaube nicht, dass ich das als Serie gucken muss, nee.
Okay, aber du hattest dann schon irgendwie die Lust verspürt, mal ins Kino zu gehen?
Ja, also weil mir der Trailer so gut gefallen hat. Also okay. ich habe, als wir, glaube ich, nee, ich, was habe ich denn zuletzt davor im Kino gesehen? Nee, ich habe One Battle After Another gesehen und da war das ein Kinotrailer davor, genau. Okay. Und da ist mir das schon aufgefallen, dachte ich, boah, das sieht ja krass aus, auch Chainsaw Man, ne? Also man muss sich vorstellen, dass das eine Figur ist, dem aus den Armen heraus und aus dem Kopf heraus Kettensägen wachsen und der dann so auf Dämonenjagd geht, das sah total abgefahren aus. Und da habe ich mir gedacht, boah, das sieht so cool aus, das wäre vielleicht mal was ich mir angucken sollte. Gerade weil das Jahr sich ja langsam dem Ende neigt und meine Liste für den Jahresrückblick sehr, sehr bescheiden aussieht, muss man dazu sagen. Also ich habe Stand jetzt 5 Filme dieses Jahr gesehen und wird mindestens 3 davon hätten den Shot auf den Flop des Jahres aus meiner Sicht persönlich. Eigentlich gibt es dann einen ganz klaren Kandidaten, sage ich mal so, aber der ist momentan auf Platz 5 in meinen Top 5. Deswegen muss ich noch ein bisschen was machen auf jeden Fall und habe das als Möglichkeit gesehen, da noch ein bisschen aufzuholen. Ja.
Okay.
Mal gucken. Also Stand jetzt ist er auf jeden Fall in den Top 5, aber ich muss sagen, kann schon mal vorwegschicken, dass ich mit meinen Top 5 am Ende des Jahres nicht so wahnsinnig glücklich sein werde, das mal so zu sagen.
Ich habe es, glaube ich, schon vorweggenommen. Aber Lukas, wiederhol doch nochmal bitte ganz kurz und wiederhol vielleicht auch nochmal, wie wir zu dem Film jetzt eigentlich gekommen sind. Warum heute dieser Film?
Ach, du willst jetzt einsteigen hier bei
Wolfgang? Ich wäre jetzt schon voll eingestiegen.
Ach, ja. Du willst jetzt
voll einsteigen. Falls du noch einen Film hast, hast du noch einen dritten Film?
Nee. Das waren die zwei, die ich
vorstellen würde. Ich habe auch nur einen Film. Bei mir gab es nicht allzu viel. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt die Wochen auf Wolfen fixiert und ja, so ein bisschen auf Halloween, aber da kam jetzt gar nicht so viel bei rum. Deswegen, würde ich jetzt schon reinspringen ins kühle Nass.
Okay, dann machen wir das gleich. Wolfen, ja, von Michael Whatley. Also ich habe den Film ja ausgewählt und bin auf eine bestimmte Art und Weise zu ihm gekommen, nämlich durch ein YouTube-Video mal von einem gewissen Herrn Dr. Markus Stiegelegger, den viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich kennen werden. Der hat mal ein Video auf seinem YouTube-Kanal gemacht zu einer Ausgabe der Cinema aus dem Jahre 1982, die er immer noch aufbewahrt hat und von der er öfters auch mal in verschiedenen Podcast-Episoden geschwärmt hat bei den Projektionen, Kinogespräche und hat dort halt verschiedene Filme vorgestellt, die in dieser Zeitung angepriesen wurden. Da war die Rede von, ich glaube, Blade Runner war da mit drin. Es war die Rede von Conan der Barbar. Ich glaube, Mad Max 2 wurde auch behandelt in dieser Ausgabe. Und er hat dann in diesem YouTube-Video eben auch Wolfen angesprochen und hat davon gesprochen. Ich bin mir nicht mehr ganz über den Wortlaut sicher, aber ich glaube, er hat gemeint, einer der intensivsten dystopischen Horrorfilme, die er je gesehen hat. So. Und das hat mich natürlich total beeindruckt. Ich habe mir dann den Trailer mal angeschaut und habe gedacht, ja, verdammt, den Film muss ich mir mal angucken. Habe dann mal geguckt, okay, man kann sich den Film auf Blu-ray besorgen, man muss ihn sich allerdings importieren und habe mir dann diese Warner Blu-ray aus Großbritannien bestellt. Habe den Film daraufhin geschaut und war sehr beeindruckt davon. Und just vor ein paar Wochen kam eine Episode von Projektionen Kinogespräche, also eben dem Podcast von Herrn Stiegelegger raus, in dem er über Wolfen gesprochen hat. Und also mit einem, ich glaube, luxemburgischen Redakteur, dessen Name mir gerade entfallen ist. Viele Grüße an der Stelle, auf jeden Fall. Und Anlass für diese Folge war, dass dieser Film jetzt gerade neu bei Plyon Pictures als Blu-ray-Veröffentlichung in einem sehr schönen Mediabook erschienen ist. Und ich dachte, hey, mir hat Wolfen damals sehr gut gefallen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, trotz dass ich eigentlich meine Blu-ray-Sammlung reduzieren möchte, mir diesen Film zu kaufen. Und dachte, ja gut, dann kann ich doch eigentlich auch gleich diesen Film vorschlagen. Weil dann könnte ich dir, weil in der Zwischenzeit diese Blu-ray aus Großbritannien geben, während ich ja wusste, dass irgendwann innerhalb der nächsten Tage dann diese Plyon Pictures-Version bei mir eintrudeln würde. Stellt sich raus, du hattest den Film bereits irgendwann mal geliehen oder gekauft oder irgendwie so. Bei Amazon Prime gab es den auch zu sehen. Und so konnten wir dann quasi auch unabhängig voneinander gucken und dachte, ja, also allein diese Möglichkeit, nicht quasi einen Film vorzubereiten oder allzu sehr vorzubereiten und dir dann erst die Blu-ray zu geben, war schon quasi die Möglichkeit, dass wir das quasi parallel bearbeiten können und uns dann auch für einen Podcast treffen konnten. Ich habe mir den Film dann allerdings doch vorher nochmal angeschaut und habe quasi die ganze Vorbereitung schon vor ein paar Wochen gemacht und ja, wir hätten das quasi auch direkt zur letzten Folge aufnehmen können, wenn du den vorher gesehen hättest dann. Ja, aber das war so der Grund. Mich hat dieser Film damals sehr beeindruckt und ich dachte, ey, das ist doch eine Möglichkeit, auch im Podcast einmal darüber zu sprechen. Mhm. Da hätte ich Lust drauf mal. Genau, das war der Grund.
Okay, sehr schön. Hat mich, ja, was heißt ein bisschen überrascht. Ich habe schon mitbekommen, dass es da eine neue Auflage gibt von Plyon Pictures, dass die sich quasi dem widmen und ja, da nochmal so eine kleine Ehrung zutage fördern, eine kleine Reminiszenz spenden an diesen 1981 erschienenen Film. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Bonusmaterial dabei, es ist ein Booklet dabei. Ich habe mir inzwischen nach der ersten Sichtung auch das Mediabook geholt. Ja, weil das, und da würden wir sicherlich auch dann in Bälde dazu kommen, dann doch ein, ja, lohnender Film für mich war. Ich möchte da aber noch nicht vorweggreifen und vielleicht noch nicht ganz verraten, wie wir den Film fanden.
Genau, aber wir können ja erstmal klassisch einsteigen und du erzählst uns erstmal, über was es oder um was es geht in Wolfen eigentlich.
Ja, an der Stelle natürlich eine kleine Warnung. Wir spoilern immer, aber auch hier, ich werde einige Dinge vorwegnehmen müssen, die einem, ja, so ein bisschen das Erlebnis und auch so ein bisschen diesen Aha-Moment rauben können, der in dem Film vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle sehr wichtig ist. Deswegen, ich lege einfach mal los. Also, wir sehen als erstes einen ja, reichen Immobilienentwickler, wie der auf einer New Yorker Brache in einem sehr verwüsteten New Yorker Stadtteil einen Spatenstich setzt, umklatscht von seinen ja wahrscheinlich Sponsoren, von seinen Arbeitern, von seinen Bediensteten. Und daran anschließend ist auch eine ja recht exklusive Party am Werke. Ich glaube, die 100 ja wichtigsten Menschen um diesen Immobilienmakler Christopher. Jetzt entfiel mir der Name. Wie heißt der gute Mann, der so viel Geld hat?
Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Nennen wir ihn Christopher einfach.
Christopher. veranstaltet, wie gesagt, eine Party und die geht bis spät in die Nacht rein und in der Nacht ja entschließen sie sich nochmal, gefahren von ihrem Chauffeur, am Battery Park in New York anzuhalten, weil da von seinem Vorfahren wohl ein Replika einer alten holländischen Mühle aufgebaut ist, dass man sich nochmal angucken will, um sich nochmal so ein bisschen zu feiern und zu vergegenwärtigen, in welcher Regentschaft, in welcher Heritage man sich da eigentlich befindet und was man alles richtig gemacht hat. Ja, allerdings werden unser Freund Christopher, seine Begleitung und sein Chauffeur in dieser Nacht brutal getötet. Das ruft unseren erfahrenen Detektiv Dewey Wilson aufs Tableau, der ein ausgebrannter, aber dennoch wahrscheinlich veritabler Detektiv ist. Er wird zurück in den Dienst geholt, um den Fall jetzt wie gesagt zu untersuchen, macht sich ein erstes Bild vor Ort, spricht mit den Gerichtsmedizinern, mit den Verantwortlichen des FBIs und Wilson arbeitet fortan mit der Polizeipsychologin Rebecca Neff zusammen, die von diesem Sondereinsatzkommando für ja, Führungspersonen und so weiter engagiert wurde. Die Spurensicherung entdeckt ja ungewöhnliche Bissspuren, entdeckt ungewöhnliche Kratzspuren an den drei Opfern und es passt weder ein bekanntes Tier noch in irgendwie bekannter Mensch dazu, die sich in der Gegend aufhalten. Deswegen vermutet man zunächst mit unbekannter Waffe ein ja, politisches Attentat. Das Opfer ja muss wirtschaftlich einflussreich sein und umstritten. Und das war unser Freund Christopher anscheinend. Und da gab es jetzt im Untergrund verschiedene agierende Gruppierungen, Bruderschaften, vielleicht auch Syndikate, die man erstmal verdächtigte. In dem verfallenen Gebiet, in dem sie dann Rebecca und Dewey auf die Suche gehen, stoßen sie auf Hinweise, auf Obdachlose, auf ja, verschiedene Menschen einer indigenen Gruppe und auf zahlreiche verlassene Gebäude. Es kommt ja zu einer etwas mysteriösen Todesfolge verschiedener anderer Personen, die den Protagonisten teilweise nahestehen, mit dem immer selben verletzungstypischen Mustern. Es scheinen schnelle, aus heiterem Himmel kommende Angriffe zu sein, die einen schnellen Tod herbeiführen, die sehr brutal sind, aber ja, wie gesagt, keine Indizien hinterlassen. Aber unser Ermittler Dewey Wilson ja, ist da sehr unablässig und informiert sich auch über eine im Untergrund bekannte Legende über ja die uralten und intelligenten Wulfen, einer Gruppierung, ein vielleicht auch Geistern, vielleicht auch spirituellen Wesen, Menschen, wie auch immer, die in verborgenen Räumen der Stadt leben, eben in den ja Gebieten der South Bronx. Und parallel dazu gibt der Film auch einige Hinweise, indem er eben immer Subjektiven zeigt in einer ja Thermalperspektive, Infrarotperspektive, ich nenne die einfach mal Wolfenvision. Und Wilson erkennt, dass diese Wolfen gezielt jene töten, die in ihr Revier eindringen oder es bedrohen. Und eben jeder Christopher wollte eben in diesem Gebiet wahrscheinlich ein neues Bürogebäude, einen neuen Wolkenkratzer bauen. Und daher dann eben ja die empfundene Bedrohung. Die Gewalt scheint also territorial zu sein, passiert nicht wahllos, nicht bösartig, aber richtet sich eben gegen jene, die irgendwie gegen diese Gruppe der Wölfen ja arbeiten. Wilson findet daraufhin heraus, dass sie ihre Jagdgebiete dann eben instinktiv schützen. Sie wagen sich auch in die Peripherie ihres Jagdgebietes, auf die Brücken und vielleicht sogar, das kommt gar nicht so richtig raus, nach Downtown hinein, während eben die Menschen ja drauf und dran sind, ihre Umwelt zu zerstören. Und im großen Finale, in einem Apartment, in einer großen Wohnung des ehemaligen, des getöteten Immobilienentwicklers, mit dem Namen Christopher, ich glaube Vandeveer.
Ich wollte es danach sagen, ich habe es rausgesucht währenddessen. Christopher Vandeveer,
ja. Vandeveer, genau. Stellt sich Wilson der Wolfengruppe unbewaffnet, akzeptiert ihr Territorium und daraufhin wird er von den Wulfen ja verschont. Sie ziehen sich zurück und ja, zum Ende ist die Welt der Menschen und die Welt der Wulfen. Naja, erstmal in einer Art Waffenstillstand. Beide können anscheinend nebeneinander fortbestehen und ihr Dasein wohl oder übel ja, in einem stillen Frieden erstmal fristen. Genau, soweit erstmal zur Handlung.
Genau, das Ganze gedreht von Michael Whatley, zu dem ich jetzt so ein, zwei Sätze sagen werde. Das ist jemand, der, ja, den man gar nicht erstmal mit so einem Film in Verbindung bringen würde, lustigerweise, obwohl er relativ wenig gemacht hat in seiner Karriere. Das ist jemand, der Ende der 60er Jahre im Prinzip das erste Mal angefangen hat, im Film zu arbeiten, als Kameramann für Independent-Filme. Ich habe diese Titel mir auch irgendwann mal rausgesucht vor ein paar Wochen, aber die sind jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, dass man die kennt. Also das sind jetzt nicht wirklich größere Filme, die in einem breiteren Publikum dann entsprechend zutage getragen wurden. Er ist aber sehr bekannt für eine ganz besondere Sache und die hängt sehr stark mit Woodstock zusammen. Woodstock, dieses große Hippie-Festival, was 1969 stattgefunden hat. Zu diesem Festival reiste er mit Tausenden von Filmrollen tatsächlich, 20 Kameraleuten und 200 Kilometer Filmmaterial, was verwendet wurde, und hat dieses ganze Festival runtergedreht. Also hat Filmaufnahmen da gemacht mit einem Budget von knapp 600.000 US-Dollar. Und ja, dieser Film ist eben bekannt als Woodstock, der dann 1970 erschienen ist. Hat weltweit riesige Erfolge generiert, 50 Millionen US-Dollar Einnahmen durch Kinoverwertung, im Nachhinein nochmal 16 Millionen US-Dollar Einnahmen durch Videoverkäufe, und es ist ein insgesamt 184-minütiger Dokumentarfilm eben über das Festival und einer, der bis heute in gerade Hippie-Kreisen, in linken Kreisen eben als so eine Art großes Manifest gilt im Endeffekt, ne? Also ein Film, der im Prinzip so eine Art Konzertfilm ist, wenn man so will. Also es sind Auftritte dort festgehalten von unter anderem Bands wie Kane Hart, dann Richie Havens war dabei, Joan Baez, The Who, Joe Cocker, Jefferson Airplane, Santana, Janis Joplin und natürlich auch Jimi Hendrix, der dort porträtiert wurde. Schnitt übrigens, daran war Martin Scorsese auch beteiligt, was man auch jetzt gar nicht mal so gedacht hätte, also diese große New Hollywood-Filmlegende. Und hat dann eben, ja, dieser Film hat dann 1970 auch einen Oscar gewonnen für den besten Dokumentarfilm tatsächlich. Und ja, wie gesagt, diesen ganz großen Kultstatus dann eben erreicht. Michael Whatley selbst hat über diesen Film gesagt, Woodstock is pretty timeless. The general human condition, war, peace, the generation gap, human rights, our relationship with the earth can all be looked at within a kind of metaphorical construct called Woodstock. I think more and more people are describing the film Woodstock as an epic, you know, as the sort of left-wing version of Triumph of the Will. Also dieses große Gegenmanifest zu diesem Leni Riefenstahl Nazi-Film aus den 30er Jahren. Genau, das, ja, wo man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe diesen Film selber nicht gesehen. Hast du da mal was gesehen davon?
Nein, hab ich nicht. Nein.
Also man kennt natürlich so ein paar Aufnahmen vielleicht, also dieses Bild von Jimi Hendrix von Woodstock hat vielleicht jeder irgendwie mal gesehen, aber tatsächlich gilt dieser Film eben als dieses, ja, größere Manifest, wenn man so will, und als so ein riesiges Kulturprodukt der Hippie-Bewegung, wenn man so will. Und ja, ansonsten muss man sagen, Michael Whatley hat in seiner Karriere gar nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht. 1974 wird ihm noch ein Credit zugeschrieben als Kameramann des Films Janis. Das ist ein Dokumentarfilm über Janis Joplin. 1981 dann eben Wulfen, den wir heute besprechen werden. Damals ein kommerzieller Flop gewesen, der sich erst in der Zweit- oder Drittverwertung zu einem erfolgreichen Genrefilm mauserte, der dann auch eine gewisse Fanbase hatte. Und seitdem hat er eigentlich nur noch Filme nicht selber gedreht, sondern das Videomaterial, was er bei Woodstock gefilmt hat, neu zusammenmontiert. Und daraus sind dann auch nochmal drei Filme entstanden, nämlich Woodstock The Lost Performances, wo eben verschiedene Songs nochmal präsentiert werden, die in dem Originalfilm nicht enthalten waren. Dann gibt es einen Director's Cut des Originalfilms aus dem Jahre 1994 und 1999 Jimi Hendrix Live at Woodstock, der also rein der großen Gitarrenlegende gewidmet ist, wenn man so will. Genau, das zu Michael Whatley. Und jetzt können wir eigentlich auch direkt einsteigen in Wulfen, den wir heute besprechen werden. Und wie fandst du den so? Vielleicht erstmal.
Ich hatte schon so ein bisschen vorweggenommen. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein für mich persönlich lohnender Film. Ich war anfangs etwas irritiert. Film pflegt eine unkonventionelle Herangehensweise. Ich hatte jetzt hier, so wie man das vielleicht auch bei dem Film American Werewolf von John Landis gemacht hätte, wirklich einen emblematischen Werwolf-Horrorfilm, einen Werwolf-Film erwartet. So viele andere Werwolf-Filme kenne ich gar nicht. Ich kenne dann vielleicht noch Dog Soldiers. Das ist dann aber schon wieder eine eher, ja, fast schon postmoderne Variante, die dann auch, glaube ich, aus den frühen 2000ern ist. Und das kann anfangs ein bisschen irritieren, weil es eben kein klassischer, archetypischer Creature-Feature-Werwolf-Film ist. Aber der Film hat für mich persönlich seine Sternstunde in der Vermittlung seiner Botschaft, vor allem im letzten Viertel des Films. Da, wenn sich beispielsweise Dewey und die Wolfen gegenüberstehen, da sind das wirklich, ja, Filmmomente, die zum Zungenschnalzen sind, die mir sehr gefallen haben. Und in dem der Film, ja, sehr offen, wie gesagt, mit seiner Botschaft und mit seiner eigentlichen Motivation spielt. Das finde ich gut und dadurch schafft der Film auch trotz seiner eher, ja, kühlen, nüchternen, manchmal dokumentarischen Art und eher, naja, so in der Mitte an ereignisarmer Ermittlungsrödelei so einen emotionalen Diskurs zu entfachen, zu formen, der immer mehr an Fahrt aufnimmt und ja, für die zentrale Thematik, also könnte man jetzt vielleicht unter der Verteidigung eines expliziten Lebensraums gegen menschliche Herrschaften auch ganz irgendwie subsumieren, mal so ganz holzschnittartig, ja, schafft er, wie gesagt, einen wunderbaren Übergang von dieser Detektivarbeit, von diesem Puzzlespiel des Beobachtens, Sammelns, des Mutmaßens zu einem, ja, spürbaren, wenn auch aus heutiger Sicht profan, heute hat man da vielleicht ein größeres Bewusstsein, wenn es eben um diese Umkehr von Gut und Böse geht, die am Ende des Films, wie gesagt, stattfindet. Ja, das Ganze ist recht nahbar, ist auch auf einem recht ergreifenden Niveau und das Verständnis und die Logik und die Absichten macht einem der Film nicht wirklich schwer. Manchmal muss man so ein bisschen aufpassen mit den Personen, mit den Schauorten. Es wird manchmal etwas unübersichtlich und der Film ist dann schon in seinen eigenen einzelnen Handlungsschritten sehr dicht, wenn auch die Orte recht reduziert sind. Aber wie gesagt, die Essenz des Films bleibt eigentlich bis zum Ende hin konsistent bestehen. Und ja, auch wenn der Film ja irgendwie sehr, sehr eingekürzt werden musste aus irgendwelchen, ja, Gründen, die vielleicht die Produzenten und der Regisseur hatten, vielleicht gab es irgendwie einen kleinen Clinch, ja, muss man wirklich sagen, und ich habe den Film jetzt dreimal gesehen, dass der dann doch für mich am Ende des Tages sehr, sehr rund ist. Also gefällt mir. Störe mich vielleicht an wenigen Momenten. In manchen Momenten gibt es so ein paar Leerstellen, wo man sich fragt, okay, warum wird der jetzt eigentlich getötet? Wie passt der jetzt in das Muster der Wulfen? Wo befinden wir uns jetzt an diesem Ort? Wo an diesem Ort? Man versucht die Topografie dieser Orte so ein bisschen zu erschließen. Es wird einem manchmal schwer gemacht. Aber all in all ist das wirklich für mich ein sehr guter und auch schöner Film gewesen. Mit einem sehr versöhnlichen und fast schon märchenhaft romantischen Ende.
Oh ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist mir auch bei deiner Handlungszusammenfassung, wurde ich wieder dran erinnert an diese edel laufende Wolfsrudel gegen Ende, krass, zu dieser romantischen, ja, Musik dazu, ne? Das ist, während dann am Ende die Indigenen dann in die Ferne starren, ja, und dann auf der Brücke nochmal, ja, genau. Nee, genau, du hast gesagt, dass sich der Film ja durchaus mitgenommen hat, aber dass er zwischendrin so ein paar Leerstellen hatte irgendwie. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen an der Struktur, die der Film generell hat und auch die Unklarheiten, warum bestimmte Figuren getötet werden, hängen, glaube ich, damit zusammen, ne? Also wir haben im Endeffekt einen relativ linearen Film, kann man sagen. Also eine klassisch chronologische Ermittlungsstruktur, kann man sagen. Das heißt, wir haben erstmal am Anfang so eine Art Eskalation. Das ist eben die Ermordung von unserem Christopher Van de Veer und seiner Frau, die da in so einer Limousine erstmal rumfahren, dort koksen und was mich sehr stark an Donald Trump erinnert hat, irgendwie so an dieses Bild, was man von ihm so hat, also nicht, dass Donald Trump kokst oder gekokst hat, aber so mit der Frisur und so und dieser Immobilienmensch und sowas, das scheint so ein bisschen darauf zurückzugreifen, weil Trump ist ja, glaube ich, seit den 70ern auch aktiv gewesen, also scheint das auch vielleicht damals schon so eine Figur gewesen zu sein, die man mit diesen Immobilienunternehmen dort in New York in Verbindung gebracht hat. Das war ja auch das, was er gemacht hat im Endeffekt. Genau, wir haben diese Tat, also diese Ermordung, wir haben dann ganz viel Spurensuche, ein paar Vernehmungen zwischendrin und dann haben wir zwischendrin dann wieder so eine nächste Tat, Und wieder so eine Eskalation und das spinnt sich dann so zu, bis wir eigentlich wieder so einen relativ platten Handlungsverlauf haben, bis wir am Ende wieder diese ganz große Eskalation haben, wenn dann auch tatsächlich die Wölfe dann auftauchen und so. Und es ist im Endeffekt sehr langsam zunächst, sehr dicht erzählt. Und du hast schon gesagt, dass man auch währenddessen so ein bisschen vergisst, an welchem Ort man dort eigentlich ist, weil teilweise Figuren von einem Ort zum anderen gehen und durch Perspektivwechsel unterbrochen werden. Weil wir haben ja hier verschiedene Perspektiven, die wir eingebracht haben. Also zum einen folgen wir natürlich unserer Hauptfigur, Dewey Wilson, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen können, die ganze Zeit. Aber dann haben wir eben auch immer wieder diese POV-Perspektiven der Wölfe oder eines Wolfes oder einer Kreatur. Wir wissen ja erstmal gar nicht so richtig, was das eigentlich ist, ne? Und dann haben wir auf einmal unseren Dewey Wilson wieder an einem ganz, ganz anderen Ort, aber gar nicht so weit entfernt wiederum von dem Ort, an dem er vorher war. Und irgendwie weiß man nicht so richtig, wie diese beiden Perspektiven so miteinander agieren oder ob sie überhaupt miteinander interagiert haben, ob Figuren vielleicht auch in bestimmten Momenten in Gefahr sind oder ob dieser Einwurf von einer POV-Perspektive einer Wolfskreatur überhaupt für irgendwas motiviert war oder sowas. Das weiß man ganz häufig einfach nicht. Und ich glaube, diese Unklarheit setzt sich auch bei der Auswahl der Opfer so ein bisschen fort, ne? Weil man könnte ja von Beginn an erstmal sagen, okay, das ist dieser Immobilienmogul, der will sozusagen das Jagdrevier dieser Wölfe zerstören und deswegen muss er sterben. Aber zwischendrin haben wir ja das nächste Opfer, was ja im Prinzip einfach nur so ein betrunkener Obdachloser ist, der dann sich in diese Kirche, in der sich die Wölfe ja aufhalten, hinein verirrt so ein bisschen, der dann getötet werden muss. Also man weiß nicht so richtig, was die Motivation dahinter eigentlich ist. Und ja, das macht die ganze Geschichte, glaube ich, so ein bisschen unklar und ambivalent. Genauso wie unsere Hauptfigur auch für mich so eine große Ambivalenz ausgemacht hat. Ich weiß nicht, was ist dir so aufgefallen zu Dewey Wilson vielleicht?
Naja, also ich hatte das Gefühl, dass man diese Figur kennt. Also das ist jetzt kein Sammelsurium an Charakterzügen, die man so in einer Figur noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen hat. Wenn man jetzt an Filme denkt wie, weiß ich nicht, Bad Lieutenant oder Sieben, ja, da haben wir einmal Harvey Keitel und dann einmal Morgan Freeman, die ja in einer ähnlichen Position sind. Sie sind die erfahrenen Ermittler, die nach so einer Phase, ja, von persönlichen Eskapaden, von, sag ich mal, sozialen Zusammenbrüchen oder so einer beruflichen Erschöpfung irgendwie wieder zu ihrem letzten großen Akt kommen, zu ihrem letzten großen Job. Und dabei auch so einen gewissen Zynismus mitbringen. Ja, ich würde sagen, dass Dewey Wilson speziell nicht gefühlskalt ist, aber er ist schon irgendwie so egalitär. Er bringt so eine gesunde, ja, ich würde es mal so Rotznäsigkeit mit, ist schon irgendwie frech und irgendwie, ja, ihm ist alles sehr egal, ihm kann nichts mehr so richtig erschrecken. Er ist dann halt auch sein Cookie, wenn er da irgendwie in dieser Leichenhalle steht und die Leute da aufgesägt werden, also die Leichen. Und das Ganze wirkt eben so, ja, wie so ein Archetyp eines harten, sarkastischen, desillusionierten Cops, der, ja, so ein bisschen die Freude und die Ziele und vielleicht so diesen Zauber im Leben so ein bisschen verloren hat. Und da leidet eben auch vielleicht auch seine Sensibilität darunter, wenn es dann eben mit dieser Ermittlerin, der Rebecca, darum geht, irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann ist er da oft auch ein bisschen plump, ein bisschen, naja, ein bisschen grobschlächtig vom Humor her und von seinen Äußerungen her, vielleicht auch so ein versteckter ja, Macho. Und es fällt ihm schwer, irgendwie ein bisschen Empathie aufzubauen, obwohl eigentlich so ein sexuelles Interesse dann doch schon da ist, aber die Frau ist dann nicht irgendwie ein ernstzunehmender Partner, sondern ist jemand, der einem helfen kann, der dann aber eben auch irgendwie ja die Sex-Interest vielleicht an der einen oder anderen Stelle stillt. Ja, genau, wie gesagt, die moralische Ambivalenz ist dann, glaube ich, auch so der Punkt, an dem die Figur Dewey Wilson für den Film oder für die Dinge, die im Film passieren, am wichtigsten wird. Denn er ist selbst moralisch ambivalent, hin und her gerissen, hinterfragt die Dinge, lässt sich von nichts so richtig hineinziehen oder lässt sich von nichts so richtig überzeugen. Er ist dann aber doch irgendwie lernfähig. Und aus diesem Kopf des Systems entsteht dann für ihn dann doch ein Erweckungserlebnis, das seine eigene Rolle hinterfragt, seine eigene Rolle einerseits als Polizist, als Ermittler, aber auch dann seine Rolle, und da geht der Film wirklich auf eine sehr, ja, hohe Ebene, seine Rolle als Mensch, als Citizen, als Bürger, der irgendwie in den USA, hier eben in New York, lebt und auch ja in dieser Stadt eben handelt und denkt und seinen Fußabdruck hinterlässt, so wie alle anderen eben auch. Und mithilfe dessen, ja, entspinnt sich da ja dann, sage ich mal, der große Komplott oder die große Lösung des Films. Und es passiert so eine kleine Transformation während des Films in Dewey Wilson. So von diesem eigentlich Jäger, von diesem Ermittler, von diesem Detektiv, von diesem Sucher zum ja eigentlichen Versteher und ersten Versteher der, naja, diesseitigen, rationalen und positivistischen westlichen Welt in New York.
Genau, ja. Genau, das ich finde, das ist schon richtig gut zusammengefasst. Also er ist beruflich relativ kompetent, er hat so einen gewissen Zynismus drin, der sich gar nicht mal so sehr durch Äußerungen, finde ich, artikuliert, sondern eigentlich durch sein ganzes Auftreten so ein bisschen, ne? Er kommt da mit dieser schlabbrigen Kleidung auch an den Tatort irgendwie, isst da seine Cookies. Ich finde, er hat auch so ein bisschen was von einer Hippie-Figur irgendwie, ne? Diese langen Haare. Also er scheint irgendwie jemand zu sein, der auch außerhalb dieser Polizeiordnung so ein bisschen zu stehen scheint, was gerade im Kontrast sehr stark wird zu den anderen Polizisten, die da so mit ihm nebeneinander stehen dann, wenn es um den ersten Tatort geht. Mit Ausnahme seines, dieses Forensikers, der ihm da so ein bisschen hilft, der so ein bisschen diesen Jimi Hendrix-Vibe mitbringt, also wo wir dann auch wieder diesen Bezug zu Michael Watley irgendwie haben. Und es wird auch so eine persönliche Verwundbarkeit irgendwie angedeutet, ne? Das ist so die schlechte Ernährung, die er die ganze Zeit hat. Also er ist ja die ganze Zeit nur am Essen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt des Films, interessanterweise. Also ich habe auch das Gefühl, dass auch das Konsumieren von Essen so ein bisschen einhergeht, oder das Aufhören damit so ein bisschen einhergeht mit einem Erkenntnisgewinn irgendwie, ne? So mit einer gewissen Atemlosigkeit irgendwie, dass er eben nicht mehr dieses Essen in sich reinschlingen kann, sondern dann irgendwie, das stoppt dann irgendwann einfach, ne? Und es wird ja auch so ein bisschen Alkoholismus angedeutet bei ihm, ne? Also man sieht erstmal, ich glaube, man sieht ihn das erste Mal nachts, wenn er aufsteht und zum Kühlschrank geht, und da sieht man diese Bierflaschen dort in der Seite des Kühlschranks, und ich glaube, irgendeine Figur sagt dann auch mal an einem Punkt, dass er mal Alkoholprobleme hatte, ne? Genau. Und ich fand nämlich auch, dass er da so ein bisschen Bezug zu einer ganzen Reihe von Filmfiguren hat, die um diese Zeit auch eben sehr aktiv oder im Kino halt stattgefunden haben. Harvey Keitel aus Bad Lieutenant hast du schon angesprochen, Travis Bickle aus Taxi Driver wäre da so ein Punkt, Paul Kearsey aus Death Wish von Charles Bronson gespielt, Philip Marlowe aus The Long Goodbye ist auch so eine Ermittlerfigur, die sehr viel mit persönlichen Problemen zu kämpfen hat, oder auch wesentlich früher noch aus dem Film Noir, der von Humphrey Bogart gespielte Sam Spade aus The Maltese Falcon. Das sind alles so Figuren, die so ein bisschen zwischen privaten Problemen und dem Aufklären von bestimmten Fällen zu stehen scheinen. Und was hier aber reingebracht wird, ist wirklich so dieser Hippie-Gestus, finde ich. Also dieses wirklich, ja, mir ist das alles so ein bisschen eigentlich egal, aber ich werde so langsam reingezogen in diese Geschichte, bis dann irgendwann so ein Mysterium aus diesem Fall wird, dass man fast schon gar nicht mehr seine Augen wegbewegen kann davon und diesen Fall wirklich ermitteln muss. So. Aber ich fand das ganz interessant, dass das eigentlich nie verbal artikuliert wird, sondern es wird sehr viel gearbeitet mit Blickkonstruktionen einfach, mit Erkenntnissen, die einfach über die Augen gewonnen werden. Und vielleicht auch, bei ihm deutet sich ja auch an, dass er so ein dass die Psychologin, mit der er da zusammenarbeitet, so ein gewisses Love Interest sein könnte. Also er guckt ja dann auch immer mal wieder her, wenn sich die Wege am Abend trennen. Er lädt sie auch mehrmals zu sich aufs Zimmer ein oder fragt, ob er mitkommen kann, was sie so ein bisschen nicht erwidert bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ne? Und man denkt sich auch bei dieser Figur, dieser sehr älteren Figur, auch so ein bisschen, irgendwie passt das nicht so richtig. Also es ist immer so eine gewisse Ambivalenz da, ne? Von einem Typen, der auch so ein bisschen, ja, das tut fast weh, das so zu sagen, aber so ein bisschen eklig auch wirkt irgendwie, ne? Und so ein bisschen, also man merkt ihm den Alkohol im Gesicht auch, finde ich, an, ne? Also so wie wir uns hier durch zahlreiche Ruinen in der Stadt bewegen, so scheint auch sein Gesicht so eine Art Ruine irgendwie zu sein, ne? Und das fand ich ganz spannend, obwohl wir ja einen Schauspieler haben, der Dewey Wilson spielt, mit Albert Finney, der zu diesem Zeitpunkt auch schon durchaus ein Star war, ne? Also der durchaus früher schon in verschiedenen Produktionen mitgespielt hat und dessen Höhepunkt mit Sicherheit seine Rolle in Mord im Orient Express von Ciné Lumet war. Und wir haben es vor der Aufnahme, haben wir mal kurz drüber gesprochen. Wenn man sich heute ein Bild von Albert Finney in dieser Rolle anschaut, man kann es kaum glauben, dass das der gleiche Schauspieler ist, der diese Figuren hier spielt. Ne? Mit diesem zwirbeligen Bart in Mord im Orient Express und diesen zurückgegelten Haaren, das ist und diesen wachen Augen wirklich. Ne? Also das ist ja etwas, was wir wirklich hier bei Wolfen fast überhaupt nicht haben. Ne? Und das fand ich auch ganz spannend. Ja, also durchaus eine ambivalente Figur, die diesen Fall erledigen muss, der in einem New York spielt, Anfang der 80er Jahre, was auf eine ganz bestimmte Art dargestellt wird eigentlich. Ich würde dich mal fragen wollen, wie hast du diese Welt erlebt, durch die wir uns hier bewegen?
Naja, also du hast ja bereits gesagt, wir erleben hier New York nicht nur als Stadt, nicht nur irgendwie als Raum, sondern als tatsächlich visuelles Konzept, so wie das ja viele Filme machen. Es ist ja nicht der erste und einzige Film, der New York jetzt eben als Habitat nimmt, als sag ich mal, verschiedene Bereiche, als, ja, wird ja nicht umsonst irgendwie Melting Pot genannt, der Kontraste miteinander auf engem Raum kombiniert und auch miteinander verhandelt. Und das Ganze wird natürlich auf eine gewisse Art und Weise gemacht. Und wir sehen hier New York eigentlich nicht als die berühmt-berüchtigte, geschönte, perfektionierte Glamour-Metropole, die sie ja heute noch in so einem kollektiven Verständnis ist, irgendwie Common Sense, dass New York heute noch, wie es damals war, ich bin mir gar nicht so sicher, aber zumindest heute ein Ort der Sehnsucht ist. Ja, da gibt sich irgendwie die Haute Volée an Stars, an Sternchen, an irgendwelchen Prominenten, an Designern, an Schauspielern, gibt sich da die Klinke in die Hand, an Künstlern letztendlich. Das Ganze finden wir hier zumeist nicht. Natürlich wird auch Manhattan gezeigt und Manhattan sieht aus, wie es damals aussah. Das wird jetzt nicht irgendwie künstlich verfälscht. Man sieht die Twin Towers, man sieht das Empire State Building, zumindest in der Ferne. Man sieht natürlich dann auch den Anschluss zu den Brücken und dann eben zu den anderen Stadtteilen. Aber insgesamt sehen wir hier New York als eine Stadt der Kontraste und eigentlich als auch in Teilen eine sehr verwundete Stadt, als eine zerfallende Stadt, als eine entvölkerte Stadt. Und auch eine Stadt als, und das ist eine relativ klassische Trope der Stadt New York im Film, eine amoralische, eine irgendwie schlechte Stadt, in der zwar irgendwie der Reichtum und der Kommerz obsiegt, aber auf der gleichen Seite auch irgendwie eine Dehumanisierung stattfindet, sei es durch den Zustand von verschiedenen Stadtteilen, sei es durch das Agieren einer vielleicht korrupten oder völlig fehlgeleiteten Polizei. Und ja, das waren erstmal so meine Beobachtungen, wenn es jetzt erstmal nur um die Stadt oder um die Ruinenlandschaft, die dann ja zumeist auch gezeigt wird, gleich im Establishing-Shot sehen wir dann ja, bevor dieses weiße Logo Wolfen auftaucht, sehen wir ja gleich irgendwie eine Sprengung in dieser South Bronx und können gar nicht so richtig verorten, das soll jetzt irgendwie New York sein, das sieht irgendwie aus wie Dresden oder Köln 1945, aber tatsächlich muss es, hab ich mich informiert, muss es tatsächlich so ausgesehen haben, dass es dort eben irgendwelche verlassenen Ruinen und Fabrikgelände gab, die tatsächlich aussahen, als hätte dort ein Krieg stattgefunden. Und wir erleben hier eben wir erleben schon eine romantische Skyline, so ist es nicht, also New York behält hier seinen Charme und es ist schon irgendwie schön und kontemplativ, wenn man vielleicht mit den Natives zusammen dann auf der Brücke steht. Gut, dann ist auch die Ordnung am Ende des Films wieder hergestellt und dann kann man das Ganze auch genießen. Aber über weite Teile des Films ist es eine Stadt im Niedergang, eine Stadt, in der es ja ein Problem zu bewältigen gilt, das an, sag ich mal, die fundamentalen Grundfesten unseres menschlichen Verstehens ansetzt. Natürlich relativ klein, eben beschränkt auf New York. Das Ganze bekommt keinen globalen Charakter. Es bleibt innerhalb dieses Ermittlungsverfahrens. Aber ja, New York spielt hier natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht sogar nicht nur als Stadt, nicht nur als Raum, sondern als Protagonist, als Akteur.
Ich glaube, der Film, wenn ich mich recht erinnere, geht auch tatsächlich mit so einer Panoramaaufnahme los, wo wir erstmal so die Skyline von New York sehen und dann gibt's quasi den Schwenk auf die rechte Seite und dann kommen wir quasi in diese Ruinen, in diesen Ruinenteil, wenn man so will, in dem wir uns den Großteil des Films dann befinden werden. Und da ist es tatsächlich, wir haben verfallene einen verfallenen Stadtraum, einen sehr industriellen Stadtraum, leerstehende Gebäude, also die dort wirklich, also Hochhäuser, wo wirklich klar ist, dass die nicht mehr bewohnt sind, also wo keine Fenster mehr drin sind und man die Dunkelheit dort drin durch die Fenster quasi sieht. Also keine Fenstertüren meine ich damit, ne? Also Fenster gibt es da natürlich, durch die man reingucken kann. Wir haben Uferzonen, wir haben verschiedene Kanäle, so und übersehene städtische Transiträume, wenn man so will, die wirklich so aussehen, als wurden sie komplett zerstört, wenn man so will. Und das sind alles im Prinzip Transiträume, die keine wirkliche Heimat zulassen. Also es ist auch auffällig, dass man relativ wenig sowas wie Heimat in diesem Film sieht, irgendwie Wohnungen oder sowas, ne? Und wenn, dann werden diese Räume eigentlich sehr klar kodiert, und zwar nicht als Räume der Armut, sondern als Räume des Reichtums, ne? Also wir befinden uns dann zum Beispiel im Zuge der Ermittlungen dann einmal in dieser Wohnung von diesem Christopher Vandeveer. Das ist halt so eine sehr teuer eingerichtete Wohnung mit verschiedenen Gemälden an der Wand und so weiter, ne? Wo man dann wirklich so eine Art Basis tatsächlich hat, wo jemand wohnen kann. Das kriegen wir für die ärmere Bevölkerung in diesem Film gar nicht. Das sind sehr, sehr häufig Obdachlose, die teilweise im Hintergrund irgendwie mal zu sehen sind oder die dann wirklich mal in diesem städtischen Raum, diesem Ruinenraum gezeigt werden. Wir hatten vorhin schon das Beispiel von diesem einen Typen, der sich dann mal in die Kirche verirrt und umgebracht wird. Da gibt es dann eben diese ganz, ganz starken Kontraste. Und auch ansonsten scheint dieser Film keine wirkliche Orientierung uns zu geben, ne? Also inwiefern wir auch, also außer diesem Establishing Shot zu Beginn, inwiefern auch die Entfernungen zwischen den verschiedenen Stadtteilen zustande kommen, ne? Das geht zum Teil von einem Moment auf den anderen, dass auch, du hattest vorhin gesagt, dass auch einmal angedeutet wird, dass die Wölfe sich in Richtung Downtown aufmachen. Es gibt tatsächlich so einen POV-Shot, wo wir wirklich sehen, wie so ein Wolf in so einen städtischen Raum eindringt, aber viel mehr sehen wir dann auch nicht, ne? Dann gibt's als nächstes diese Szene, in der dann die Psychologin in ihrer Wohnung ist und das Gefühl hat, dass sie beobachtet wird von außen. Und da gibt's einmal diese Idee von, ja, vielleicht ist tatsächlich ein Wolf in diese Nähe, in dieses Stadtgebiet dort reingekommen und beobachtet sie von außen, was sich dann als falsch herausstellt, glaube ich. Es ist ja dann nur so eine Katze, die ihr dann am Fenster dann entgegenspringt. Aber das sind eben diese Kontraste zwischen Armut und Reichtum, die auch dann durch den städtischen Raum aufgemacht werden und die in diesem ärmeren Raum auch schön, was heißt schön, aber effektiv dargestellt werden durch bestimmte Zeitungsreste auf den Straßen, Müll überall, verfallene Einrichtungen und so weiter, ne? Und das hat alles was durchaus Dokumentarisches. Also wir haben eben diese vielen Panoramen und Totalen und wir haben auch in anderen Szenen, wenn wir die Ermittlungsarbeit auf den Straßen mal sehen, immer so Halbtotalen oder Totalen, die dafür sorgen, dass wir während der Ermittlung auch immer diesen städtischen Raum drumherum mitbekommen, ne? Also immer diesen Dreck, der sozusagen dort herrscht. Was sich ja dann auch nochmal durch zum Beispiel die Jahreszeit verstärkt, also dass wir sehr, sehr viele kahle Bäume im Hintergrund haben, also nichts blüht so richtig, die Natur ist so ein bisschen verschwunden und alles wirkt sehr lebensfeindlich im Großen und Ganzen, ne? Und das hat etwas sehr Realistisches, das habe ich mir nämlich auch sagen lassen, beziehungsweise durch den Podcast zumindest bei Projektionen mitbekommen, dass das zur damaligen Zeit in New York auch so gewesen sein soll. Also das hat durchaus etwas sehr Realistisches und Dokumentarisches und spiegelt, wenn man so will, dadurch auch die Zeit um diese Zeit, um das Jahr 1981 dann eben oder 80 dann entsprechend wieder. Denn wir hatten hier eine sehr, sehr große Stadtkrise in den USA, einen wirtschaftlichen Niedergang in den 70ern und frühen 80er Jahren, sehr, sehr hohe Kriminalitätsraten und eben eine zunehmend verfallende Infrastruktur, die dann eben auch dafür gesorgt haben, dass 1980 dann Ronald Reagan Präsident wurde, der dann eben eine Befreiung im Prinzip von Steuerlasten und so weiter versprochen hat, sodass dann eben wieder dieser Raum aufgebaut werden konnte. Und das ist ja auch etwas, was wir in diesem Film sehen, ne? Das soll ja dann Industriegebiet werden oder es sollen Häuser hochgezogen werden und so weiter, ne? Das passt ja dann wunderbar rein. Und es ist dann trotzdem eine Zeit, die eben auch durch die geringen Sozialleistungen sehr, sehr stark geprägt war von sozialen Spannungen, verfallener Wirtschaft, viel Obdachlosigkeit, städtische Abwanderung. Und das passt dann eben auch wunderbar in diesen filmhistorischen Kontext und in diese Filme, die dann eben in New Hollywood erschienen sind, wie eben Mean Streets, wie Taxi Driver, wie Death Wish und dann später auch sowas wie Bad Lieutenant dann eben, ne? Und genau, das ist so erstmal das, was man dazu sagen kann. Also eine sehr, sehr heruntergekommene Stadtlandschaft, die sehr lebensfeindlich ist und eben eine Stadtlandschaft, die sehr, sehr stark geprägt ist von Kontrasten zwischen Arm und Reich auch. Und wir beobachten hier eben vor allem die ärmere Seite sozusagen, ne? Und das gibt dem Film, wenn man so will, auch einen sehr kühle und sozialkritischen Touch im Endeffekt, ne? Also wo dann eben auch dadurch rübergebracht wird, dass eben Auch diese Kapitalismuskritik, die sich in dieser Zeit dann entwickelte, dann irgendwann, wo eben diese Unterschiede zwischen Arm und Reich dann eben allein durch die Ästhetik schon sehr, sehr stark angeprangert werden, ne? Und so. Also auch durch die kühle Farbgebung und so weiter. Also es wirkt alles sehr, sehr böse und dass man dort nicht leben möchte im Prinzip, ne? Und selbst die inneren Räume der Reichen, oder bei der Psychologin haben wir das ja auch so, die Wohnung ist ja auch sehr schön eingerichtet und so, das wirkt aber trotzdem alles sehr künstlich und kalt irgendwie so, ne? Also es ist irgendwie so eine Zeit, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Leute hatten so ein bisschen zu viel Geld, um sich geschmackvoll einzurichten. Das ist immer so ein bisschen das, was ich immer bedenke bei solchen Wohnungen, ne?
Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, manchmal sieht das zum Beispiel bei der Psychologin, habe ich mir das gedacht, das sieht so nach diesem New Yorker Old Money schick aus, dass man sich so ein bisschen barock eingerichtet hat, versucht hat, irgendwie die Antike und vielleicht den Barock in so einer neureichen Renaissance irgendwie dort zu etablieren, damit man dort irgendwas an Kultur hinschaffen kann, weil man die ja eigentlich gar nicht hat. Man hat da irgendwelche Häuserfassaden, man hat irgendwelche Stallverstrebungen, man hat irgendwelche Brücken, irgendwelche Autos und Straßen, aber eigentlich ist dort ja nichts genuin historisch gewachsen. Das kam ja alles so schnell durch diese ganzen wirtschaftlichen Aufschwünge, die eben an der Ostküste zu tragen kamen, dass ja, das eigentlich ja hätte gar nicht entstehen können und dass da eben alles irgendwie so künstlich auferzogen ist. An Inhalt, aber dann eben auch an Ästhetik in New York, nur so als grundsätzliche Beobachtung, muss jetzt nichts mit, hat auch was mit dem Film zu tun, ist aber vielleicht so ein grundsätzliches Thema. Aber ich hatte mir da am Anfang so zumindest die Irritation offengelegt zu sagen, okay, also wir haben doch jetzt hier ein wunderbares Manhattan, das funktioniert, da leben Menschen, da wird gearbeitet, da wird gewirtschaftet, da ist es friedlich. Jetzt haben wir hier irgendwie die Bronx, die South Bronx, die völlig verwüstet ist, wo eigentlich nur ja Suff und Schande herrscht. Und das Ganze soll ja jetzt durch unseren Mr. Vandeweer revitalisiert werden. Also schafft man ja, so gesehen, wieder neue Lebensräume, damit dort Menschen wieder ein würdiges und lebenswertes Leben leben können. Das dann natürlich dann irgendwie die eine ökologische Zerstörung dahinter steckt und irgendwie eine kommerzielle Ausbeutung und so weiter und so fort. Das kommt also nicht am Anfang des Films gleich, sage ich mal, zu tragen. Aber das muss dann der Film erst Stück für Stück irgendwie ja zu verstehen geben. Deswegen hatte das mich am Anfang so ein bisschen gewundert. So, Mensch, warum wird der jetzt umgebracht? Klar, der wird Geld haben. Vielleicht gibt es da irgendwelche monetären Interessen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Neiddebatten innerhalb der Stadtpolitik. Ich hätte mir auch irgendwie so einen Polit-Thriller ausdenken können, wenn man sich darauf einlässt, dass es hier eben nicht um diesen emblematischen Werwolfsfilm geht. Aber dass dann eben hier gerade ja so eine gewisse Ökologie mit diesem kaputten Raum, der eigentlich keinen Nutzen erfüllt, außer kaputt zu sein und ein Mahnmal zu sein für irgendwie Armut und Niedergang in New York, hätte ich mir jetzt keinen Reim drauf machen können. Warum muss jetzt diese Schutthalde erhalten bleiben? Warum muss diese Kirche, die ihren Nutzen verloren hat, die eigentlich nur noch Ruine ist und vielleicht auch das letzte Gebäude sein wird, was in dieser Ruinwüste abgerissen wird, warum muss das jetzt, sage ich mal, erhalten bleiben? Ich verstehe das und am Ende des Films wird mir das alles plausibel gemacht und ich finde das super. Aber habe ich mir am Anfang schon so irgendwie die Frage gestellt, so ist doch schön, wenn da alles schick gemacht wird. Da können dann wieder Parks entstehen und irgendwelche Wohnungen und dort kann Essen gekauft werden. Vielleicht entstehen da vielleicht auch Sozialbauten. Gut, möchte man jetzt nicht dem Christopher Vandeweer insinuieren, weil das ja eben dieser Medien- und Machtmogul oder Immobilienmogul ist, der ja per se in seiner Figur eigentlich natürlich nur das Böse repräsentieren soll. Aber nur ganz kurz, hatte mich erst mal so ein bisschen, sage ich mal, zumindest herausgefordert, mich damit zu beschäftigen.
Ja. Dass ausgerechnet die Kirche dort stehen bleibt, kann ich mir jetzt logisch auch nicht erklären. Ich weiß gar nicht, ob das innerhalb des Films erklärt wird, aber man könnte sich ja vielleicht denken, okay, das ist so ein altes Kirchengebäude, vielleicht gibt es da irgendwelche Gesetze, dass gerade das nicht abgerissen werden kann. Mhm. Symbolisch hat es natürlich dann später diese wunderbare Bedeutung, dass wir ja im Prinzip hier diese amoralische Welt haben und dass sozusagen die Moral, die sowas wie ein christlicher Glaube dann noch mitgeben kann, quasi noch zurückgeblieben ist sozusagen, ne? Und der quasi schon vergessen wurde, genauso wie die Wölfe Wölfe von der Stadt und wie die anderen Tiere und so weiter, ne? Weil wir sehen ja hier generell diesen Verfall der Moral durch eben die den Konsum, den wir hier haben, durch das ganze Essen, den Alkoholismus, was wir hier haben, dann auch immer wieder durch diese schicken Wohnungseinrichtungen, die eben diesen Kontrast herstellen zu der Armut und so weiter. Und das fand ich auch interessant, weil das auch so ein Thema dieser Zeit damals war, die steigende Überwachung sozusagen. Also man hatte tatsächlich in der damaligen Zeit auch mehr Angst vor Überwachung eben durch diese steigenden Kriminalitätsraten, ne? Und das sehen wir hier natürlich auch so ein bisschen fast schon Science-Fiction-mäßig irgendwie dargestellt mit diesen Überwachungsapparaten, die wir da haben, ne? Die die Polizei dann hat. Also irgendwelche Lügendetektoren, Kameras und so weiter, ne? Also diese Überwachungsthematik. Und ich fand es ganz spannend, weil diese Überwachungsthematik eigentlich auch ästhetisch immer wieder eigentlich in fast allen Einstellungen irgendwie auftaucht auf eine gewisse Art und Weise. Denn ich weiß nicht, ob das so auffällt, das kann auch einfach ein Teil der Kameratechnik sein, aber man hat hier Linsen verwendet, die einen sehr, sehr selektiven Fokus immer haben. Also man hat immer nur ganz, ganz wenige wirklich scharf gestellte Bildpunkte und drumherum ist es immer so ein bisschen blurry. Also jedes Bild hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Ränder sehr, sehr stark ins Blurrige hineingehen, ne? Und sehr unscharf werden und so. Und das hat viel von dem Festlegen eines bestimmten Beobachtungspunktes, der uns quasi als Publikum auch abgenommen wird, ne? Also es gibt gewisse Punkte, die durch ihre Schärfe so hervorgehoben werden, dass wir als Publikum da zuerst hingucken und alles drumherum erstmal so ein bisschen ignorieren, ne? Als ob das vorgegeben wird, als ob jemand anderes für uns guckt im Endeffekt, ne? Und das hat man ja auch in anderen Szenen, gibt es noch andere Techniken, die das so ein bisschen hervorrufen. Und ich rede jetzt noch gar nicht von den POV-Shots durch die Wölfe, aber auch zum Beispiel, wenn Wilson mit dieser Psychologin aus dem Zoo herausgeht oder von diesem Tierfreund da kommt sozusagen, diesem Typen, ne? Dann gehen die erstmal durch so ein auf so ein Tor zu und gehen dann so lang und dann haben wir plötzlich eine Perspektive, die so ein bisschen seitlich von oben, fast von so einer von so einer Laterne oder was ist oder von einem Baum eben kommt. Und da haben wir eben, werden diese beiden begleitet durch einen Schwenk, ne? Was auch so dieses Beobachtende hat aus der Entfernung, ne? Generell haben wir sehr, sehr oft eine sehr distanzierte Kamera, finde ich, ne? Wo dieser ganze, oder die dafür sorgt, dass dieser ganze Beobachtungsaspekt uns so unterschwellig noch so ein bisschen eingeführt wird, ohne dass es direkt motiviert wird durch irgendwelche Polizisten oder durch die Wölfe vielleicht sogar, ne? Also das fand ich ganz spannend, dass der Film das auch eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen mitdenkt, so, und uns die ganze Zeit so dadurch auch dieses Paranoia-Gefühl so ein bisschen mitnimmt, auch in Situationen, die wir nicht akut mit Gefahr in Verbindung bringen würden, einfach so als Publikum, ne?
Ja, ich habe mir die Frage in einigen Filmen schon gestellt, warum manchmal der Außenbereich immer so ein bisschen verwaschen aussieht. Es kann natürlich hier auch Stil sein, es kann irgendwie ein Stilmittel sein. Es kann aber auch zugleich einfach aufgrund der Bauart des Objektivs bedingt sein, dass die einfach, Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, mit anamorphen Linsen gedreht haben, mit anamorphen Objektiven, die dann diesen Bokeh-Effekt irgendwie erzeugen, dass es dann nach außen ja fast manchmal so ein bisschen verträumt, märchenhaft, vielleicht auch so ein bisschen, ja, du hast schon gesagt, blurry aussieht. Und aber dann im Center, im Fokus, wenn es jetzt, sage ich mal, einige Sachen gibt, die Peripherie irgendwie überbetonen könnten, das so ein bisschen rausnimmt. Ich glaube, in dem Shot, den du meinst, da haben wir oben noch diese Spieluhr, wo immer dieses Thema läuft mit diesen Tieren, wo dann der Elefant kommt und dann irgendwie die Giraffe kommt und so weiter und so fort. Vielleicht wollte man das nur andeuten, da nicht irgendwie für Ablenkung sorgen und den Fokus auf die beiden lenken. Das kann durchaus beides zu, also es kann einmal irgendwie technisch bedingt sein, kann aber dann natürlich auch einen Effekt haben, den man sich da gern zunutze macht.
Wahrscheinlich ist es auch technisch bedingt. Vielleicht überinterpretiere ich das auch so ein bisschen, aber ich finde, es schadet dem Film zumindest nicht. Also ich finde, es hat dem in diesem Moment ganz gut getan. Genau, also haben wir im Endeffekt jetzt erstmal so einen Film bis zu diesem Zeitpunkt, also was heißt bis zu diesem Zeitpunkt, aber wenn wir das betrachten, was wir bis jetzt betrachtet haben, haben wir im Prinzip einen Film, der sehr, sehr stark in der Tradition von New Hollywood steht und gleichzeitig aber auch so etwas Film-Noir-mäßiges haben, also so eine klassische ambivalente Detektivfigur, die eben einen Fall aufklären möchte und so weiter. Und dann kommt aber auf einmal dieses fantastische Element hinein. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen über die Basis dieses fantastischen Elementes sprechen. Und das ist so die indigene Bevölkerung eigentlich, ne? Wie hast denn du die Menschen so wahrgenommen, diese Indigenen eigentlich? Was würdest du so sagen? Sind das so klassische Stereotype indigene Figuren oder sind die eigentlich im modernen Leben schon eher angekommen? Was würdest du da so sagen?
Also für mich persönlich, ich kenne mich jetzt mit der Gründungsgeschichte der USA leider nicht so sehr aus, wie das vielleicht für den Film Sinn gemacht hätte, um dort gewisse Bezüge und Referenzen zu verstehen. Aber die Natives, die hier zu sehen sind, ja, die stelle ich mir heute noch genauso vor, ja. Also die dann schon irgendwie versucht haben, sich anzupassen, die Fuß gefasst haben in dieser amerikanischen neuen modernen Gesellschaft, die ihre Tradition noch pflegen, die ihre Tradition nicht öffentlich pflegen dürfen, nicht öffentlich pflegen wollen, weil das immer wieder zu Irritation, zu Diskriminierung, zur Ausgrenzung führt. Sie sind ja ohnehin ausgegrenzt und sind ja auch in diesem Bronx-Stadtteil, der noch ein bisschen erhaltener ist, in irgendwelchen Bars und so weiter, und treiben sich da immer an den Brücken rum, also in dieser Peripherie zwischen der tollen, sarkastisch gemeint Moderne und eben dem, was noch irgendwie an diesem alten New York erhalten ist, wo man sich aber situiert hat und wo man noch hineingepasst hat. In das neue New York passt man wahrscheinlich nicht hinein, außer irgendwie im Hochbau, dort irgendwie die Brücken und die Hochhäuser zu bauen, dann aber wieder hinausgeschoben zu werden. Das heißt, dieser Lebensraum dieser Natives wird, so wie für die Wolfen, dann, wenn man das Ganze jetzt abstrahiert, ja dann auch immer knapper. Ja, ich kann mir das genauso vorstellen. Ja, natürlich werden die zu einer Schicht gehören, die weder der Aristokratie noch irgendwie einem intellektuellen Zugang zuteil geworden ist, weil man sich das nicht leisten kann, weil man allein aufgrund seiner Herkunft dort schon irgendwie, ja, Lebensbedingungen vorfindet, die diskriminieren, die keine Teilhabe, keine Gleichberechtigung vorhersehen, und genauso reagieren ja auch irgendwie die Natives auf Dewey oder auf die ganzen Begebenheiten. Man pflegt irgendwie noch so diesen Großstadtdschungel, man versteht das irgendwie noch als Raum, wo irgendwas ist von dem, was dort einst war, in diesem uramerikanischen Land. Aber ja, die ganzen Hochhäuser und das ganze Geld ja, macht sich jetzt eben breit und sorgt dafür, dass eben so eine Art ja, Aufweichung und eben diese neue Welt entsteht, diese Segregation der Räume, die ja ursprünglich, wie gesagt, den Natives gehörten. Ja, genau. Und da ist das genau die diskriminierte Minderheit, die wahrscheinlich damals auch in der Realität abbildbar war. Da bin ich mir jetzt fast sicher, ohne es, wie gesagt, jetzt faktisch genau zu wissen.
Ja, ist relativ ambivalent, ne? Weil sie ja auf der einen Seite durchaus urban und modern inszeniert werden, also durch ihre Kleidung beispielsweise, ganz normal Jeans oder irgendwelche Westen, Jacken und sowas, so Arbeitsjacken fast schon oder irgendwelche Sweatshirts, die so leicht abgetragen sind und sie irgendwie als Teil einer urbanen Arbeiterklasse irgendwie zu inszenieren scheinen. Also gerade wenn wir uns dann auf der Brücke befinden, die scheinen ja dort oben zu arbeiten, dann haben wir diesen Moment, wenn Albert Finney dann da nach oben geht und dann mit diesem einen sprechen möchte sozusagen. Und da sind die ja am Arbeiten die ganze Zeit, also sind irgendwie eingegliedert in diese moderne Welt, ne? Auf der anderen Seite gibt es dann immer mal wieder so subtile Marker, die so diese traditionelle Identität hervorzuheben scheinen, ne? Das sind die Haare natürlich, das sind gewisse Gesten, das ist der Schmuck. Und so werden die quasi, sind sie quasi, stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen als eine indigene Bevölkerung, die eben ihre Traditionen in die Moderne zu tragen scheint. Und gleichzeitig bewegen sie sich aber genau durch diese verlassenen Räume, durch diese Ruinengebiete. Und das hat dann ganz viel von so einer zeitgenössischen Reservation irgendwie, ne? So, das sind so die Menschen, die eben von der ja, weißen Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen eben abgeschoben wurden, zusammen mit eben ganz, ganz vielen anderen ärmeren Menschen, die ja interessanterweise auch oftmals keine Weißen sind in diesem Film, ne? Also das ist auch sehr auffällig, dass zum Beispiel dieser eine Obdachlose auch schwarz war, wo auch so eine gewisse so ein Unterschied aufgemacht wird, genauso wie es auffällig ist, dass bei den Obduktionen dort sehr, sehr viele Leichen und Opfer gefunden werden, die auch mehrheitlich schwarz sind, ne? Also das ist schon, wird schon aufgemacht, dass das quasi so ein Problem ist, dass es vermehrt schwarze Menschen sind, die dann eben in die Armut hineingeschlittert sind in dieser Zeit. Und das ist eben, wird hier auch ganz interessant mitgedacht, ne? Von daher ist das auch ein Film, der das nochmal hervorhebt, eben diese zeitgenössische Reservation. Und das hat auch etwas zu tun mit gewissen Mit gewissen Diskussionen, die zur damaligen Zeit eben auch bewusst in den Vordergrund gerückt werden, nämlich dass es eine indigene Bewegung gab und auch so ein Bewusstseinswandel hinsichtlich der Sichtbarkeit von indigenen Forderungen, also von der Anerkennung von gewissen kulturellen Traditionen, von Landrechten und so weiter. Da gab es wirklich breitere Diskussionen dann auch in den USA, die hier in diesen Film mit reinfließen. Und da ist es natürlich auch ganz interessant, dass wir mit Michael Whatley eben einen Regisseur haben, der genau durch die Hippie-Bewegung und durch seinen eher linken Denkansatz, wenn man so will, dieses Bewusstsein natürlich hat und dass das eben auch dann das in so einen Film hineinträgt dann, der eigentlich in der Tradition von New Hollywood steht, also in einem durchaus linken Konstrukt, wenn man so will, wo das aber ansonsten, wenn man sich so einen Film von Martin Scorsese beispielsweise anguckt, wo das gar nicht so eine Riesenrolle spielt, so, ne? Vielleicht im Ansatz mal irgendwie, ne? Man denkt so ein bisschen an diese Harvey Keitel-Figur aus Taxi Driver, die so ein bisschen was hat von einem Indigenen mit diesen langen Haaren irgendwie auch, wo sich das so ein kleines bisschen andeutet, aber auch nicht irgendwie klar ausgeführt wird, diese Ausgestoßenheit. Aber hier in diesem Film ist es dann doch, taucht das zumindest auf und wird eben auch dann durch die Indigenen, die hier eine sehr, sehr große Rolle spielen, in den Vordergrund gerückt, wenn man so will. Ne? Also es hat, die tragen durchaus in diesem Film so eine ideologische Funktion mit rein, dass wir hier so eine Rückkehr des Verdrängten haben, der Verdrängten des amerikanischen Gründungsmythos oder wenn man so will, oder eine Offenlegung dessen, der eben auf Ausbeutung, auf Vertreibung, auf der Wegnahme von Land und so weiter beruht. Ne? Also so eine Rückkehr eines verdrängten Volkes, die Rückkehr von Natur, wenn man so will, die in diesem Film ja auch kaum eine Rolle spielt, in einer wirklich freien Entfaltung, wenn man so will, eigentlich nur kommodifiziert und eingehegt. Und auch eine spirituelle Rückkehr, wenn man so will. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Kirche auch als christliches Symbol dort steht, aber eigentlich von der Gesellschaft vergessen wurde und eben besetzt wird von den Wölfen im Prinzip, die es sich gerade dort heimisch machen. Wobei sie ja selbst diesen christlichen Glauben auch zu verabscheuen scheinen. Ne? Es gibt ja diesen einen, der dann zu unserer Hauptfigur sagt, dass die Traditionen der Indigenen schon viel, viel länger existieren als der gesamte christliche Glaube im Endeffekt, der eine relativ kurze Geschichte dann eben hat. Ne? Das ist ganz interessant, dass hier das auch nochmal in den Vordergrund gerückt wird und dass die Indigenen ja eigentlich dadurch auch so eine Funktion haben von so gewisse als gegeben geltende Logiken einer westlichen Kapitalismus und Gesellschaft, wenn man so will, in den Vordergrund zu rücken und das zu hinterfragen, wenn man so will, ja.
Ja, man könnte vielleicht noch sagen, dass darüber hinaus dann diese Natives auch eben aufgewertet werden, dadurch, dass ja dann der Film auch zu bedenken gibt und auch zeigt, dass diese Natives, die zwar dort im Bau tätig sind, wird auch gesagt, dass die auch irgendwie in der Jeans-Werbung, vielleicht wollen sich damit irgendwelche Jeans-Werbung so im übertragenen Sinne greenwashen zur damaligen Zeit, indem man jetzt irgendwie Natives auf die Plakate bringt und sich irgendwie so weltoffen und menschennah und humanistisch inszeniert. Wird aber auch gezeigt, dass eben diese Menschen dazu imstande sind, aus diesem Knast der westlichen Welt auszubrechen und eben die Welt auf eine andere Art und Weise zu lesen, in eine andere Exegese der Begebenheiten zu gehen, die es ermöglicht, dass eben diese Völker, diese Urvölker, die es so viel länger schon gibt, wissen, was in dieser Stadt New York vor sich geht. Und die sagen ja Dewey letztendlich, was hier gerade Phase ist und was hier gerade passiert. Jetzt hätte es sicherlich irgendein Immobilienmogul nicht gemacht und hätte sich dem angenommen, was hier gesagt wird und so weiter und so fort. Aber Dewey Wilson ist halt diese eine Person, die dem Ganzen dann doch irgendwie entgegen aller anderen, die noch an irgendeine Verschwörung denken, die noch an irgendeine Bruderschaft denken, die da dahinter steckt, ich glaube Götterdämmerung heißen die im Film, wird noch dran gedacht, dass es irgendwas Erklärbares ist, was schon mal da war, was irgendwie in den westlichen Medien oder in den New Yorker Medien bei der weißen Bevölkerung virulent ist. Es muss ja irgend sowas sein, was man bereits kennt, was man ermitteln kann, was man messen kann und so weiter und so fort. Und nicht irgendwas Spirituelles, etwas, was außerhalb unseres eigentlichen Weltbildes, unseres erschließbaren Kosmos entsteht. Ja, und dieser Fähigkeit und dieser Rituale und dieser Ermächtigung in Kommunikation zu treten mit irgendwelchen Urahnen und so weiter, das wird eben hier den Natives zugeschrieben. Und anfangs meint man noch, das sind irgendwie so komische Typen, irgendwie sind die ein bisschen zwielichtig, irgendwelche dunklen Gestalten, die irgendwie mit Voodoo, mit schwarzer Magie irgendwie ihr Unwesen treiben und dort irgendwie die Stadtbevölkerung ärgern. Aber eigentlich sind es dann ja am Ende des Films die Versteher. Es ist ja eigentlich die Schnittstelle zwischen einem esoterischen, spirituellen Dasein von irgendwas, was sich unserer Erkenntnis als irgendwie weiße amerikanische Bevölkerung, so eben wie Dewey und die allen anderen entzieht, die aber, wie gesagt, in diese Vermittlerrolle treten und ja, dann eben auch wieder den Finger heben und zeigen, und das ist jetzt wahrscheinlich diese linke progressive Aussage, dass ja, hier irgendwas nicht verstanden wird, was aber ob des ganzen Kommerzes, ob dieser ganzen, ja, diesem ganzen Ergehen in Zerstörung, in Geld, in halt Ausbreitung von westlichen Traditionen und, sag ich mal, ja, von westlichen Machtstrukturen, ja, dass da irgendwas im Argen liegt. Genau, ja.
Genau, also diese Erklärungsversuche, um etwas zu erklären, was man eigentlich nicht erklären kann, das fand ich ganz spannend, weil wir das ja im Prinzip ja hier ganz stark haben und eben durch verschiedene Aspekte eigentlich dargelegt bekommen, ne? Also wir haben diese massive Überwachung durch die Kameras, durch Lügendetektoren und so weiter und so fort. Wir haben ja eine Psychologin, die ja darauf spezialisiert wäre, im Prinzip auf Individuen einzugehen und sozusagen, um deren Herkunftsgeschichte zu erfahren, durch gewisse Einblicke in deren Psyche und so weiter, eine Diagnose festzustellen. Aber es stellt sich heraus, dass all das ja überhaupt nicht greift eigentlich, ne? Also dass so unhinterfragbare westliche Wissenschaftstradition, wenn man so will, auch überhaupt nicht greifen, um diese Spiritualität und eben auch diese Vorkommnisse zu erklären, wenn man so will, ne? Also im Prinzip könnte man sagen, es bräuchte eigentlich keine Psychologin, um diesen ganzen Vorfall hier aufzudecken, sondern es bräuchte eigentlich erstmal so eine Art Gesellschaftsanalyse. Zu der sind aber diese Bevölkerungsteile, die wir in diesem Film sehen, eigentlich überhaupt nicht fähig, sondern sie sind eigentlich nur dazu fähig, in diesem Rahmen, den sie sich selbst im Kopf festlegen, nach gewissen Mustern im Prinzip aufzuklären, was in diesem Fall geschehen ist. Das versuchen sie zu erklären, aber sie hinterfragen eben nicht das Warum, die Motivation dahinter. Wie kommt es überhaupt, dass so etwas entsteht, dass auch diese Kontraste zwischen Arm und Reich da überhaupt entstehen, ne? Sie sind im Prinzip nur in der Lage, das als einen Status quo wahrzunehmen und eben zu hinterfragen, okay, wer hat diesen Mord begangen oder sowas. Das ist ja eigentlich die einzige Frage, die diese Menschen überhaupt interessiert, die Ermittler und so weiter, ne? Und eine Psychologin kommt da dann dementsprechend natürlich auch nicht weiter, weil es eben überhaupt nicht darum geht, auf gewisse Individuen einzugehen, sondern eben um eine Gesellschaftsanalyse erstmal im Großen und Ganzen und um das Verstehen einer gewissen Form von Spiritualität. Und Verstehen ist generell ja relativ schwierig, denn es ist relativ, also erstmal ganz grundsätzlich, aber gerade auch diese indigene Bevölkerung in diesem Film oder auch die Tiere, dieses Wesen, dem wir hier folgen die ganze Zeit, denn das wird ja im Endeffekt sehr, sehr im Dunkeln gelassen, eine lange Zeit, mit was wir es hier überhaupt zu tun haben, ne? Also wir haben offensichtlich diese Kreatur, die verschiedene Wesen umbringen möchte oder verschiedene Menschen umbringen möchte. Man weiß nicht so richtig, warum. Man weiß nur, das scheint irgendwie mit diesen Indigenen zusammenzuhängen, ne? Also gerade auch bei diesem ersten Mord an Herrn Vandeweer ist es ja so, dass wir einen der Indigenen auch in diesem Tunnel haben und der wirft so eine Flasche auf diese Limousine dort, ne? Das heißt, das scheint irgendwie im Zusammenhang miteinander zu stehen, diese beiden Gruppen. Und dann haben wir eben diese Kreatur dargestellt, also eigentlich gar nicht selber dargestellt, sondern wir bekommen ja nur ihre POV-Perspektive, wenn man so will, ne? Diese Infrarot-Einstellung mit diesen sehr harten Kontrasten, wo so ein paar Farben isoliert werden und so weiter, was mit Handkameras gefilmt wird und so. Das heißt, wir bekommen auch auf der Soundebene manchmal so ein gewisses Atmen irgendwie zu hören oder so ein gewisses Knurren und so weiter. Wir wissen aber nicht so richtig, was es ist. Wir können durch den Filmtitel Wulfen so ein bisschen erahnen, okay, Wolf, aber man weiß nicht so richtig, ist es ein Wolf, ist es ein Werwolf, ist es so ein Hybrid dazwischen? Zwischendrin wird mal angedeutet, dass sich eine der Indigenen verwandeln könnte, was dann aber nicht passiert. Also es wird so eine Transformationsszene angedeutet, die dann aber nicht sich realisiert. Und stattdessen bewegt sich die Figur dann nur wie so eine Art Werwolfsfigur dann durch so ein paar Strukturen dann einfach hindurch und verfolgt dann Dewey, der dann auch in dieser Szene mit drin ist. Und deswegen wird das die ganze Zeit so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Dann haben wir so eine Einstellung mal in der Kirche, wo wir so rote Augen sehen, dann im Dunkeln, ne, was wiederum auf etwas Nichtmenschliches hindeutet. Das heißt, wir wissen eigentlich die ganze Zeit gar nicht so richtig, mit was haben wir es hier eigentlich so richtig zu tun, ne? Im Endeffekt. Und das lässt natürlich Interpretationen zu, ne? Das heißt, es wird so ein bisschen diese Begierde auch bei uns als Rezipienten angeschmissen. Okay, was ist das? Ich will das sehen, was das jetzt tatsächlich ist. Was hattest du denn so gedacht? Mhm. Warst du die ganze Zeit so auf dem Trip, vielleicht ist das ein Werwolf oder sind das richtige Wölfe? Was hast du so gedacht? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Mensch? Weil ich musste auch ganz kurz noch, bevor du dazu kommst, ich hatte zwischendrin auch mal so ein bisschen den Gedanken, vielleicht ist das ja sowas wie in The Hound of Baskerville beispielsweise, diese Sherlock Holmes Geschichte, wo wir die ganze Zeit denken, wir haben es mit einem schwarzen Hund im Endeffekt zu tun. Dabei sind eigentlich nur, es ist die Bevölkerung unter Drogen gesetzt worden, sodass sie im Prinzip einen schwarzen Hund sieht und eigentlich ist es ein Mensch, der die Menschen die ganze Zeit angreift, die anderen Menschen. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass es ein ganz normaler Mensch ist tatsächlich zwischendrin. Wie hast du das wahrgenommen?
Also initial bin ich davon ausgegangen, dass wir es mit einem normalen, klassischen Werwolf-Film zu tun haben, dass auch irgendwann eben revealed wird, wie dieses Wesen nun aussieht. Es muss ja wirklich übermächtig sein. Es werden da in Windeseile 3 Personen getötet. Der Chauffeur muss wohl ein ganz krasser Haudegen gewesen sein, der wohl beim Militär war und so weiter und sich da jetzt ein bisschen so zur Ruhe gesetzt hat und jetzt der Chauffeur von diesem Mr. Vandeweer ist. Der hatte keine Chance und die beiden oder das Paar hatte dann demzufolge auch keine Chance und irgendwie sind die ganzen Forensiker sich unschlüssig, was es denn nun sein könnte, weil es irgendwie, ja, Wunden sind, die man noch nicht so gesehen hat, die nicht von einem Menschen sein können, die auch nicht von dem Tier sein können. Es sind keine irgendwie Rückstände enthalten, die auf irgendeine Waffe hindeuten können. Und das Ganze wird schon sehr übernatürlich ja dargestellt, gerade eben auch durch diesen experimentellen Kameraeffekt, dieser Wolfs-Vision. Wartet man eigentlich darauf, jetzt endlich diese Transformation zu sehen? Und wenn da diese Figur Eddie Holt dann da eben am Strand ist und schon so anfängt, diese Manierismen einer Verwandlung nachzuahmen, dann denkt man, okay, jetzt muss irgendwann der Kiefer größer werden und auf einmal kommen die Krallen und dann kommen die Haare auf dem Rücken und so weiter.
Ja, American Werewolf in London.
Absolut, so, ne? Ja, genau. Die Bilder hat man dann natürlich im Kopf und da wird man aber von diesem Film betrogen. Also man wird hinters Licht geführt. Der Film ist hier sehr, der weiß genau, womit er spielt, mit welchen Momenten er spielen muss, mit welchen Erwartungshaltungen er wahrscheinlich auch dann letztlich in den Ring geht. Aber man wird hier, naja, was heißt enttäuscht, aber man wird hier so ein bisschen hinters Licht geführt und der Film ist, wie gesagt, dann eben sehr unzuverlässig und zeigt, dass es eben nicht die Natives sind, die sich anscheinend zu Wölfen verwandeln, wovon ich als naiver Zuschauer erstmal ausgegangen bin bei der ersten Sichtung. Sondern es muss irgendein Monster sein. Und dieses Monster muss ja so mächtig, so übernatürlich sein, dass es ja irgendwie eine ganze Stadt oder zumindest das ganze Polizeibüro in Atem hält und man sich einfach keinen reinmachen kann. Und da wartet man dann schon irgendwie auf Special Effects, auf irgendein Kostümdesign, das sich nochmal in irgendeiner Art und Weise zu den anderen Werwolf-Filmen unterscheidet und nochmal eine andere Herangehensweise pflegt, dass sie dann so anders ist. Hätte ich nicht gedacht, war für mich auch was Besonderes, zumal ja diese Steadicam-Aufnahmen, diese Infrarotoptik oder wie gesagt, diese Wärmebildkameraoptik, die dann so auf Kniehöhe immer so gezeigt wird mit diesen ja, extrem verzerrten Tonimpulsen und einer komischen Kamerasicht. Manchmal ist die Kamera eine subjektive, aber manchmal ist die Kamera in dieser Vision und ist auch, sag ich mal, das objektive Kameraauge und geht jetzt, sag ich mal, in ein Close-up von dem Gesicht, was der Wolf ja nicht machen konnte. Der ist ja irgendwie dann, sag ich mal, 10, 20 Meter auf Kniehöhe und auf einmal ist man bei dem Chauffeur mitten im Gesicht in einem riesigen Close-up. Also spielt die Kamera ja selber irgendwie zwischen Subjektive und Objektive mit dieser Vision, bezieht da irgendwie selber Position, ist selber auf der Seite der Wulfen, macht sich da quasi mit dreckig oder verdächtig, wird dann ja aufgelöst, dass das ja die eigentlichen Guten sind und so weiter und so fort. Insofern ist die Kamera von Anfang an ja irgendwie kundig und weiß Bescheid. Wir wissen das nicht und ja, erwarten, dann denke ich mal schon, eben irgendein Creature. Ja. Was ich aber allerdings rausgehört habe, ich hoffe, das habe ich richtig verstanden, ich hoffe, erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich glaube, Wölfe, wenn man das irgendwie grafisch darstellen möchte, sehen so. Ich glaube, ein Wolf sieht halt
so. Ach, ist das so, ja?
Also okay. es wird, wenn dieser Ferguson, wenn dieser Zoologe im Zoo sich die Dokumentation, kurz bevor er dann mit dem Moped rausfährt, sich die Dokumentation anguckt, da werden ganz viele, also staccatoartig Informationen über einen Wolf gesagt, Bisskraft und wie die sehen können und hören können. Und ich glaube, da wurde auch gesagt, dass die wie eine Wärmebildkamera sehen, dass die sehen, wenn ein Gesicht heiß ist, dann sehen die das halt irgendwie rötlich oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Aber es würde halt Sinn machen, dass man sich denkt, so, oh, das muss jetzt aber irgendein übernatürliches Wesen sein, irgendein Alien, irgendein Monster. Aber so sieht halt einfach nur ein Wolf und wir wissen es nicht.
Ja, interessanterweise wurde ja so eine ähnliche Sichtweise ein paar Jahre später in einem Alien-Film in Anführungsstrichen benutzt, nämlich in Predator. Ne? Mhm. Da haben wir ja auch die ganze Zeit zu Beginn gerade diese Sicht des Predators auf die Militärs dann, ein Film mit Arnold Schwarzenegger, interessanterweise, den wir vorhin schon genannt hatten, bei Last Action Hero. Ja, genau. Nee, das wusste ich nicht, das habe ich, glaube ich, dann einfach nicht mitgeschnitten, wenn ich den Film geschaut habe.
Man hört das wirklich schlecht. Ja. Weil da, glaube ich, gerade auch die Vision an ist und dieser Mann durch das Fenster beobachtet wird. Aber ich glaube, ich habe da in dem Moment sogar den Untertitel eingeschaltet, weil ich, Moment mal, ist es jetzt, sieht einfach so ein Wolf und wir Menschen, die das jetzt nicht wissen, obwohl ja ein Wolf ein Kulturfolge ist, irgendwie uns umgibt und wir den ausgelöscht haben, wissen wir nicht mal, wie der guckt. Das ist ja dann auch irgendwie wieder so, sage ich mal, so ein Erweckungserlebnis, wie rücksichtslos wir Menschen dann eigentlich sind, die ja dann hier auch mit dem Film angeprangert werden. Und ich dachte, es wird da sogar mal so ganz kurz gesagt, kurz vor diesen Szenen, wenn die Wölfe dann auch wirklich erschossen werden. Also ich glaube, das sind dann wirkliche Dokumentaraufnahmen von Abschussszenen, die dann natürlich irgendwie Mitleid erzeugen und erstmal in wenigen Sekunden offenkundig zeigen, wie schlecht wir eigentlich mit diesen Wolfstieren, also mit den echten Wölfen, umgehen und umgegangen sind, als Trophäe, als irgendwie Spielzeug, als irgendwie nicht als ehrbares Lebewesen, mit dem man irgendwie in Koexistenz lebt, sondern einfach als Freizeitbeschäftigung, wenn man sich halt irgendwie Jäger nennt. Hm. Und da ist dieser Moment halt eben sehr, sehr kritisch. Und da wird eben auch gesagt, ja, dass ein Wolf halt irgendwie so guckt.
Ja, nee. Aber das passt ja ganz gut, weil das Gehör ja auch in einer gewissen Weise repräsentiert wird. Ne? Also das Gehör ist sehr, sehr viel unklarer, aber lauter, hat man das Gefühl. Mhm. Ne? Also das ist vor allem in einem Moment, fand ich das sehr, sehr deutlich, wenn wir in der Wolfsperspektive sind und so ein Zug vorbeizufahren scheint. Und es ist einfach super laut dann währenddessen. Ne? Also es ist wirklich, es hat wirklich etwas Leidendes auch. Ja. Ne? Also dass diese Ausgestoßenen dort leben müssen, der Zug vorbeifährt und es ist einfach fast unerträglich. Mhm. Und man hat so das Gefühl, wie können die schlafen?
Richtig, genau. Erhöhen, ja, ne? Absolut.
Und das finde ich auch ganz interessant, weil ich finde, dass wir auch diesen Wolfswesen hier mit einer gewissen Ambivalenz begegnen. Und zwar könnte man ja zumindest zunächst dem Film so eine Kritik vorhalten, dass wir es hier mit einer weißen Angstprojektion zu tun haben, ne? Mit so einer Gefahrenprojektion, die eben zurückzuführen ist auf Indigene, auf Schwarze auch. Wir haben ja gesehen, Kriminalität ist dort sehr häufig bei Schwarzen repräsentiert in diesem Film. Das wird ja, also das sind einfach die sehr oft als Opfer in der Autopsie landen und so weiter. Das ist der Obdachlose und so, ne? Also das wird sehr stark so konnotiert. Und bei den Indigenen ist das genauso, dass eben die erstmal als so die Aggressoren, die Angreifer sozusagen auf das Schöne oder Pseudoschöne, auf das Stadtbild eben, dass das so gelesen werden könnte. Und es gibt noch so ein paar andere Punkte, nämlich der eine sagt ja dann auch zu unserer Hauptfigur, dass die Wölfe sich dort in diesem Jagdgebiet ernähren wollen und die Schwachen und Ausgegrenzten angreifen, ne? Was ja auch wieder was man als den positiv zugeneigter Mensch, könnte man ja wieder sagen, ja, okay, ist irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? Warum nicht nur die Reichen sozusagen, ne? Oder nur die sozusagen eine Gefahr für diesen Lebensraum darstellen könnten tatsächlich. Und gleichzeitig haben wir es ja hier mit einem relativ hohen Gewaltgrad auch zu tun in den Tötungen, ne? Der auch so ein bisschen unnötig zu sein scheint, sagen wir mal so, ne? Wir haben hier sehr viel Blut, wir haben abgetrennte Körperteile direkt auch und so, ne? Also es ist schon sehr, sehr brutal. Wir sehen niemals den tatsächlichen Tötungsvorgang, sondern immer das Ergebnis oder wie irgendwelche Körperteile dann durch die Luft fliegen und so, ne? Das ist alles sehr, sehr fragmentiert, wenn man so will. Gab es für dich einen Punkt, du hast ja gesagt, dass du die Wölfe dann irgendwann durchaus als positiv wahrgenommen hast, ab wann das so war? Hast du da irgendwie so einen Eindruck? Oder vielleicht die Gründe, oder vielleicht auch die Gründe, warum du sie als positiv da gesehen hast?
Ich glaube, das war der Moment, in dem man, oder in dem zumindest Huey Wilson, so langsam mitbekommen hat oder verstanden hat, warum das Ganze hier passiert. Nachdem er in der Bar war, war er dann ja nochmal in der Wohnung unseres Christopher Vandeviers und hat sich da nochmal diese Aufnahme angeguckt, dass dort jetzt in diesem Gebiet was Neues gebaut werden soll und so weiter und so fort. Und das hat dann ja das Verständnis gesetzt, dass all jene, die Menschen, die abseits der Kranken und irgendwie ausgestoßen, die keiner vermisst, sich diesem ganzen Thema nähern und dort wirklich, sage ich mal, Manhattan und für die Menschen in Manhattan dort arbeiten und irgendwie Dinge lösen, Probleme lösen wollen, dass die jetzt eben dran und verfolgt sind. Und dann kam ja das Licht an und so weiter und so fort, wurde ja das Licht angeschaltet, dann wurde er mit diesem Wolfspelz, überrascht und dann waren ja da diese Psychologin und dieser Polizeichef und ach, wir haben den Fall gelöst, es hat nichts mit irgendwie Natives zu tun, es ist jetzt irgendwie keine Welt, die sich uns entzieht, sondern das Ganze ist hier diese Bruderschaft, das ist hier Götterdämmerung, ach, das haben wir ganz schnell gelöst, wir haben den Fall gelöst, ab geht's. Und da wird klar, als dann dieser Polizeichef zum Revolver greift und die Wölfe erschießen möchte, dass sich das Blatt gewendet hat. Wer sind jetzt hier auf einmal die Bösen? Es sind nicht mehr die Wölfe, die irgendwie ihr Territorium schützen wollen, die das bisschen, was sie noch haben, irgendwie erhalten wollen, um existieren zu können, sondern das ist jetzt der Polizeichef, der meint, er müsste jetzt hier irgendwie für Recht und Ordnung sorgen. Und da fand ich, okay, ja, jetzt, das hast du dann aber auch verdient, weil jetzt verstehe ich und jetzt versteht Huey Wilson, wie das Ganze hier funktioniert und was man, sage ich mal, als Minimalkonsens akzeptieren muss, damit da etwas, was sich eben unserer Welt ja nicht erschließt, weil wir unsere Sinne verloren haben und so weiter, das wird ja alles gesagt, ist dann so ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, hier, ich bin jetzt doch auf der Seite der Wölfe und möchte jetzt zumindest mal eben diese Koexistenz oder einen friedlichen Ausgang. Ich möchte jetzt nicht, dass die Wölfe durch Manhattan ziehen und alle metzeln, aber ich möchte zumindest, dass jetzt das Verständnis da ist und Frieden entsteht. Ja, das war, glaube ich, so der Punkt, als dann dieses Auto in die Luft fliegt und er geköpft wird und die Hand abgebissen wird und so weiter. Dieser Polizeichef, ja.
Ja, nee, finde ich sehr gut. Also ich finde, in der Bar ist tatsächlich so dieser ganz klare Turning Point, wenn man auch dieses Verständnis der beiden Parteien sozusagen untereinander mal vorgeführt bekommt. Der Film bereitet das sehr, sehr stark vor, eben durch die sehr negative Darstellung der Ermittler, wenn man so will. Ne? Das sind alles so diese typischen weißen älteren Ermittlerfiguren, wenn man so will, die sehr abfällig auch über Opfer und so weiter reden oder beziehungsweise über die Zustände in der Stadt und so weiter, die sehr arrogant wirken auf eine gewisse Art und Weise, die auch kein Verständnis für die sozialen Brennpunkte, wenn man so will, haben oder zu haben scheinen. Das sind dann eben auch diese Momente, wenn man aus der Sicht des Wolfes ist und diesen Zug vorbeifahren hört. Wie gesagt, das ist so unerträglich gefühlt, ne? Auch generell haben die Wölfe auch in der Kirche, wir haben es vorhin gehabt von diesen roten Augen, die durch die Dunkelheit scheinen. Das hat etwas sehr Zurückgedrängtes so, ne? Und generell auch diese Ruinenwelt, in der die leben müssen, gepaart mit diesen Kontrasten. Das wird schon sehr gut vorbereitet, dass man eigentlich relativ wenig übrig hat für die Bevölkerung in Manhattan, wenn man so will. Und so ein bisschen sich denkt, ja, ich kann es verstehen, ne? Also klar, ihr bringt auch Obdachlose um und vielleicht auch den ein oder anderen Unschuldigen, um euch zu ernähren. Aber trotzdem hat man das Gefühl, der Rest der Welt ist nicht unbedingt besser oder moralisch in einer gewissen Weise gefestigter und so weiter. Und das hat aber auch was damit zu tun mit diesen Einstellungen von ausgestopften Tieren, die wir bei dem Tierdirektor dort haben, bei diesem Tierfan, diesen Einstellungen, die wir im Zoo haben. Wir sehen ja auch zum Beispiel einen Löwen hinter Gittern und so weiter. Das heißt, wir haben die ganze Zeit dieses Bild von einer domestizierten Natur, die eigentlich sich nicht mehr frei entfalten kann und die eigentlich nur noch für die Blicke der anderen Menschen im Prinzip geschaffen wurde. Auch diese Statuen, die wir dann zwischendrin haben und so. Ne? Man hat das Gefühl, die Natur wurde eigentlich so weit eingehegt, dass sie konsumierbar wird für den Rest der Gesellschaft, wenn man so will. Ne? Und wenn man dann im Gegensatz dazu die Indigenen hat, die diese Einigkeit mit Natur eben betonen und die ja auch als Teil, oder es wird ja dann klar, dass sie sich in diese Wölfe verwandeln, ne? Das wird ja sehr, sehr klar zugeordnet, dass wir eben diesen, zum Beispiel diesen älteren Wolf haben, der dann eben weißes Fell hat und so weiter und so fort, ne? Gepaart mit genau diesem Moment, den du beschrieben hast, ne? Also nachdem die Ermittler der Ermittler mit der Psychologin bei Wilson auftaucht und dieses Fell dann zeigt, sie gehen dann nach draußen und dann haben wir eben diese Wölfe dann, die sich dann um die drei dann drumherum aufreihen, diese edlen Kreaturen auch, die dann so mit langsamen Bewegungen durch die Straßen dann gehen und einfach so etwas sehr Anbetungswürdiges fast haben irgendwie, ne? Und ich fand das auch ganz interessant, in der Sequenz bist du auch für die Wölfe. Ich finde, man hat richtig Angst darum, dass der Polizist tatsächlich seine Waffe rausholt und einen dieser Wölfe erschießt, ne? Also man ist dann wirklich auf Seiten der Tiere. Das fand ich ganz spannend. Und dieses Verständnis wird dann in der allerletzten oder in einer der letzten Szenen, finde ich, auch nochmal sehr, sehr stark herausgearbeitet. Nämlich kurz bevor Dewey eben dieses Modell der Stadt zerstört, hat man diese sehr schnellen Wechsel zwischen den Blicken, ne? Also der weiße Wolf und Dewey, die sich gegenseitig anschauen, und man hat im Prinzip diese Schuss-Gegenschuss-Konstruktion, dass wir immer wieder die Augen der beiden im Wechsel sehen, ne? Also dieses Erkennen, dieses gegenseitige Erkennen ist hier ganz wichtig, dass wir eben auch dadurch so einen Gegensatz haben zu dem, was wir davor durch diese ganzen Überwachungssequenzen und durch diesen wissenschaftlichen Vorgänge und so weiter haben, dass wir es hier im Prinzip nur mit Autopsien, mit Diagnosen sonst zu tun haben, aber nie mit einer wirklichen Erkenntnis des Gegenübers eigentlich, ne? Und das finde ich nochmal ganz spannend, was hier in diesem Film dann dadurch herausgearbeitet wird, dass wir es mit einer durchtechnologisierten, durch Wissen oder wissenschaftlich geprägten Menschenwelt zu tun haben, durch Bildschirme, durch Überwachungsanlagen, durch Lügendetektoren und so weiter, durch eine domestizierte Natur, die konsumierbar gemacht wird und die im Prinzip nur noch für den Blick oder für das Betrachten durch die anderen Menschen hergestellt wird. Das sehen wir auch in dieser einen Tier-Doku, die du schon angesprochen hast, wo dieser, ich glaube, es war wirklich ein Wolf, niedergeschossen wurde und dann plötzlich stirbt, ne? Und im Prinzip wird das ja alles nur so aufbereitet, dass es konsumierbar gemacht wird und nicht, dass sozusagen Medien auch nur genutzt werden, um Erfahrungen über die Welt zu machen, aber eigentlich keine wirklichen Erfahrungen, sondern nur Diagnosen herzustellen und kein Erkennen von Motivationen, von einer Innerlichkeit von jemandem und so weiter. Und das setzt sich aber hier in diesen Blickkonstruktion, in dieser Blickkonstruktion kurz vor Ende fort, ne? Dieses wirkliche Erkennen, dieses gegenseitige Erkennen. Und das finde ich auch einen wunderbaren metamedialen Aspekt, den dieser Film aufmacht, ne? Dass hier im Prinzip die menschliche Welt kodiert wird als eben diese Welt des eigentlich konsumorientierten Betrachtens, aber nicht der gegenseitigen Erkenntnis. Und der Film geht aber damit raus, dass wir die Indigenen auf der Brücke durch die Augen eines Wolfes sehen. Was aber ja eigentlich gar nicht sein kann, weil die Wölfe sind ja im Prinzip, die sehen wir ja in diesem Moment, ne? Deswegen legt dieser Schluss eigentlich nahe, finde ich, dass entweder Dewey selbst in dieses Wolfsrudel aufgenommen wurde, das könnte man eventuell so sehen, oder wenn es nicht so ist, dass wir als Zuschauer quasi zu Wölfen geworden sind und die Erkenntnis durch den Film hinweg erlangt haben, ne? Dass wir im Prinzip dieses zu Beginn nicht erkennen des Wolfes uns die ganze Zeit vorgeführt bekommen haben und dass wir aber am Ende durch diesen Film, durch dieses Medium des Films einen Wissenszustand erreicht haben, der uns Verständnis für diese Indigenen und für die Wölfe entgegengebracht hat oder uns dazu bemächtigt hat, dass wir das jetzt erkennen. Dass wir also als Zuschauer selbst Teil des Wolfsrudels geworden sind, das finde ich eigentlich eine ganz charmante Endbotschaft, wenn man so will, ne?
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich würde mich tatsächlich auch der zweiten Variante sofort anschließen. Dieses Monster-Horror-Paradigma ist hier schon längst obsolet. Das ist, hat sich schon längst alles verschoben und aufgelöst. Und diese Gewalthandlung am Ende finden, wie du das schon gesagt hast, eben schon fast romantisiert statt. Es ist ja fast schon schön, wie Dewey und der Wolf sich da gegenüberstehen und dann auf einmal dieses Modell da zerstört wird. Führt dann auch in dieser Blickkonstruktion einfach dazu, dass jetzt eine Verhandlungsbasis besteht, dass jetzt irgendwie die Gleichrangigkeit besteht und man jetzt sich irgendwie in die Verständigung zwischen Mensch und unbekannten Wesen oder Fabelwesen oder Wechsel, Häuser, ich weiß, ich glaube, das ist sogar eine diskriminierende Begrifflichkeit, Hautwechsel oder wie auch immer, dass da eben dieser Frieden besteht und man anerkennt, dass es irgendwas über uns gibt, das Vollkommenheit einer ohnehin vulnerablen Wesen, die da irgendwie in der South Bronx leben, zumindest akzeptiert. Ja, und dann finde ich es auch nur konsequent, wenn wir dann eben auch die Vision annehmen können und dann eben ein Teil dessen sind oder zumindest ein Verständnis dafür haben, was die Menschen auf der Brücke wollen und was dieser Blick aussagt. Und das ist am Ende ja wirklich ein zufriedener, fast schon erlöster und vielleicht auch schon in die Leserichtung, also in die Richtung des Fortschritts blickend, in eine frohere Zukunft. Das ist eigentlich wie du es schon gesagt hast, eine sehr versöhnliche und eben ein Happy End, ja.
Absolut. Und wir haben lange Zeit, über das Bild auch nachzudenken, weil das bleibt die ganze Zeit stehen, auch während der Credits, ne? Also die ganze Zeit haben wir im Hintergrund weiterhin die Indigenen auf der Brücke, wie sie in die Ferne starren, durch diesen Wolfsblick. Und das finde ich eigentlich, ich fand das sehr schön. Also dieses, auch davor diese romantischen Bilder, wie die Wölfe durch die Stadt laufen und sowas, ne? Also man wird richtig auf die Seite der Wölfe gepresst am Ende nochmal, ne? Und wirklich sensibilisiert für deren Situation, wenn man so will, ne? Und das wird das am Ende klar, aber im ganzen Verlauf des Films wird man immer schon so, trotz dass wir es hier mit einer Bedrohung zu tun haben und eigentlich so einen klassischen Werwolf-Film mit einem antagonistischen Werwolf oder einem Wolf oder was weiß ich bekommen könnten, werden wir schon in diese Richtung gedrängt, Verständnis dafür aufbringen zu können. Ne? Und das macht der Film sehr, sehr klug und da hat man diesen doch sehr, sehr linken und progressiven Einschlag, wenn man so will, den in Michael Wadley dann in diesen Film reinbringt, ja. Ich hätte ansonsten nur noch ein Fazit, aber vielleicht hast du ja noch was, über was du sprechen möchtest.
Ich möchte das nur noch mal bekräftigen, dass in diesem Moment, wenn so diese Standoff stattfindet, da hat mich der Film gehabt. Also dann kommt, sage ich mal, so diese Katharsis, dieses vollkommene Verständnis für den Film, für alles, was vorher für Irritation gesorgt hat, wird dann auf einmal rund und wird eben so erhaben und dann auf einmal auch auf einer emotionalen Ebene halt auch irgendwie deep. Vorher haben wir diesen harten, kühlen Klotz gehabt, der irgendwie von sich selbst sagt, dass er Eis im Herzen hat und irgendwie gar nicht so richtig zulässt, nichts an sich ranlässt. Aber auf einmal haben wir auch ihn gebrochen und aufgebrochen, dass da vielleicht auch wieder in seinem Leben was Neues erwachsen ist mit, sage ich mal, diesem Erweckungserlebnis, das eben die Wolfen irgendwie auch in ihm erzeugt haben. Und er ist damit auch, sage ich mal, an einer abgeschlossenen Transformation abgekommen, dass er jetzt eben nicht mehr dieser Mensch ist, der da am Anfang ja durch diesen Christopher Vandeweer umgebracht wird, zu dem er sich eigentlich wahrscheinlich eher zugeordnet hätte, wirklich so diesem klassischen New Yorker Bürger, sondern dass er jetzt wirklich ein umsichtiger und wahrscheinlich differenzierterer Mensch geworden ist, ja, und das vielleicht auch für unsere Figur Dewey Wilson dann auch ein ganz versöhnliches Ende und wahrscheinlich wird er dann auch mit unserer Psychologin Rebecca glücklich geworden sein, könnte man meinen.
Das gehen wir mal von aus, ja.
Haben sich einen Hund geholt.
Ja, richtig. Wahrscheinlich dann, richtig. Ja. Oder eine Katze vielleicht. Vielleicht hat man auch so genug von so hundähnlichen oder wolfsähnlichen Wesen. Genau. Ja, nee, genau. Also hoffe ich dementsprechend, dass dir der Film gefallen hat. Ist ja sehr interessant im Großen und Ganzen, weil wir es hier eben auch mit einem sehr, sehr starken Genre-Mix zu tun haben, wenn man so will. Und auch einem Scharnierfilm, was wir ja schon so ein bisschen angedeutet haben, ne? Also im Prinzip ein Film, der ja diese klassischen Film-Noir- und Detektiv-Elemente hat, durch die ganze Ermittlungsarbeit und so weiter. Dann aber durch diesen ganzen Sozialrealismus, den wir hier haben, sich sehr stark ans New Hollywood-Kino der 70er Jahre vor allem anbietet und Ende der 60er Jahre dann entsprechend. Und dann aber auch schon mit einem Fuß so in den 80er Jahren steht, ne? Also in diesen ganzen Horrorfilmen, die dann kommen würden. Ja, sowas wie Halloween, gut, Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street sind jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, weil die diesen ganzen sozialkritischen Realismus gar nicht so drin haben. Aber das ist so ein Film, der so ein bisschen dazwischen steht und der auch New York als so einen Angstraum kennzeichnet, wenn man so will, ne? Wie das ja andere Filme in dieser Zeit auch gemacht haben, die ja auch so sich als Scharnierfilme, wenn man so will, klassifizieren lassen. Also ich dachte an sowas wie, gut, der ist jetzt 10 Jahre vorher erschienen, aber sowas wie Last House on the Left, der zunächst mal so ein sehr idyllisches Landleben präsentiert und dann die New Yorker, ich glaube es war New York, auf jeden Fall die Stadt als einen Gefahrenraum etabliert, in dem dann eben so eine Gruppe von Jugendlichen entführt wird und sexuell missbraucht wird und so weiter. Das ist schon sehr hart anzusehen, aber ganz ganz klar dann sowas und auch in dieser Zeit manifestiert, sowas wie Maniac, wie Cruising, dann durchaus auch sowas wie Escape from New York, wo ja New York als so eine Art Gefängnis generell etabliert wird, also auch diese Angstmetaphern und diese Kriminalitätsgefahr und so weiter hervorgebracht wird. Und auch durchaus sowas wie Terminator oder wenn wir in Cyberpunk reingehen, sowas wie Blade Runner, der ja ein Jahr später erschienen ist, wo auch die Stadtkonstruktion in einem gewissen Verhältnis dazu stehen, wo auch alles sehr runtergekommen ist, wo wir auch diese Dichotomie haben zwischen einer heruntergekommenen Stadt, die von den Armen bewohnt wird und gleichzeitig dem Aufstreben von so einem Riesenkonzern im Prinzip, ne, der ja dann im Prinzip so eine Art Monopol in der Stadt etabliert hat und so, ne? Also das ist schon ein Film, der da auch in einer gewissen Tradition steht, die in dieser Zeit dann eben auch sehr stark geworden ist, bevor wir dann eben wieder diesen Aufschwung der 80er Jahre haben, wo alles wieder durch diese Horrorreihen, die danach kommen, so ein bisschen leichter wird, ne? Also Friday the 13th ist ja dann ein sehr, sagen wir mal, unterhaltsamer Slasher-Film, der auch wieder so ein bisschen zurückgeht zu so klassisch-christlichen Motiven, in dem dann eben die Teenager umgebracht werden, die die vorehelichen Sex ausüben wollen und so weiter und so fort. Genauso wie bei Nightmare on Elm Street, wo eben die ganzen Figuren Spaß haben wollen und dann dafür gefühlt draufgehen, ne? Oder, ja, genau, Halloween hat das ja auch so ein bisschen vorweggenommen, wo ja dann mit Laurie Strode gerade die brave Bürgerin überlebt, wenn man so will, ne? Alles tolle Filme, aber dieser Subtext steckt da schon immer so ein bisschen drin, ne? Ja. Genau, und ja, wie gesagt, dieser Film ist ja bei Plyon Pictures jetzt erst erschienen. Wir haben beide uns das Mediabook geholt, unter anderem mit einem Text dort drin von Dr. Markus Stiegelegger und Stefan Jung, die den zusammen geschrieben haben. Und auf der Blu-ray gibt's auch noch einen Haufen anderer Bonus-Sachen, die ich mir jetzt nicht angeschaut habe, aber sie werden sehr toll sein, bestimmt.
Vielleicht eine kleine Empfehlung. Wir bekommen kein Geld dafür, haben hier kein Affiliate, aber man muss, glaube ich, relativ schnell sein. Also ich glaube, die Anzahl an Mediabooks ist sehr stark reduziert. Ich habe mir meins relativ spät gekauft, nicht vorbestellt, wollte das auch bei Plyon Pictures direkt bestellen. Da waren beide Cover, Cover A, Cover B, ausverkauft. Ich habe das dann letztlich über eine andere Website geholt, also über einen Drittanbieter, zwar auch neu, nicht gebraucht, aber man muss da schon gucken und relativ flink sein. Ich bin sicher, über einen Zweitmarkt wird dann manches noch irgendwie immer mal auf dem Markt landen. Aber wenn man noch ein unversehrtes Stück haben möchte, muss man sich zumindest bei den Mediabooks sputen. Es gibt allerdings auch eine Auswertung auf Amazon Prime. Die kann man sich, glaube ich, auch für ein paar Euros kaufen. Ist auch in HD, ist auch mit deutscher Tonspur. Passt alles, ist okay. Ungeschnitten, auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, wer nochmal so ein bisschen Material möchte, wer ein Freund ja der Analogie ist, der holt sich da natürlich gerne nochmal die Scheibe mit entsprechenden Booklet. Ist eine ganz schöne Sache, ist auch, glaube ich, nicht das teuerste Booklet. Plyon Pictures hat es da noch von der Preispolitik relativ gemäßigt. Manche Mediabooks kosten ja schon irgendwie 40, 45 Euro. Das sind jetzt, glaube ich, ja, mit, weiß ich nicht, 10% Rabattgutschein 28 Euro, so viel habe ich bezahlt. Ja.
Genau, also können wir uneingeschränkt empfehlen und ja, das war's mit Wulfen. Und wir brauchen nächsten Film,
Lukas. Oh ja. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar ist es schon längst an der Zeit, und ich finde, es ist jetzt auch die richtige Zeit, sowas nochmal vielleicht so als kleinen Halloween-Nachzügler zu besprechen. Ich bin ein großer Fan der Mondo-Filme. Und der Regisseur John Alan Schwartz hat eine Crap-Doku, eine Pseudo-Doku ins Leben gerufen im Jahr 1978. Die heißt Faces of Death. Ich habe noch ein paar andere Mondo-Filme, allerdings ist das, glaube ich, der vielleicht bekannteste, der vielleicht so im deutschen Sprachraum am ehesten geläufig ist, verfügbar ist. Und dieser Film soll, es ist nur vielleicht ein Gerücht, aber soll ein Remake erfahren. Und anlässlich dieser Information dachte ich mir, ach, du musst dir das Ding nochmal angucken. Wenn da jetzt irgendwann mal ein Remake auf Netflix, auf Prime oder irgendwie irgendwann erscheint, dann möchtest du das auf jeden Fall gucken. Und ich denke mal, ist ein schöner Anlass, sich mal mit so einer B-Movie-Pseudo-Doku à la Giacopetti und Prosperi zu beschäftigen. Und das ist ein interessantes Ding. Hatten wir hier in der Art und Weise, glaube ich, noch nicht. Aber könnte ganz spannend sein und ja, vor allem von den Schauwerten her so ein bisschen was Originelles. Vielleicht sagt ja Gesichter des Todes dem einen oder anderen noch was. Ich glaube, das war damals vielleicht eher so ein Schulhofspuk, den man sich mal irgendwie auf Video, auf gebrannter Disc hin und her tauschte. Aber den gibt es ja jetzt seit einiger Zeit sehr gut verfügbar, sogar auf Blu-ray.
Dies ist ein einmaliger Film, der die gesamte Menschheit schockieren wird, steht hier direkt auf dem Cover. Ich bin sehr gespannt, mir sagt das überhaupt nichts. Mhm. Mich erinnert das Cover aber an Martyr von Pascal Laugier, an so einen gewissen Moment. Werden wir mal gucken, ob das in Zusammenhang steht irgendwie miteinander. Ich bin extrem gespannt drauf, also sieht extrem spannend aus, ich freue mich drauf.
Ist mal so eine kleine verruchte Perle, die wir auch mal so langsam, oder die ich persönlich auch mal so langsam hier reinschmeißen möchte. Ja, ist auch für mich ein Experiment, wie gesagt, über eine Dokumentation, über eine Pseudodokumentation, Achtung, haben wir noch nicht gesprochen. Ist vielleicht ein bisschen was anderes als ein Spielfilm, nochmal eine andere Herangehensweise, auch für mich. Deswegen freue ich mich umso mehr auf Faces of Death. Ja, bin gespannt.
Genau, Gesichter des Todes von, was hast du gesagt?
1978, John Alan Schwartz.
Ah, ist klar, okay. Dann schauen wir uns das nächste Mal an. Ich bin sehr gespannt drauf, freue mich drauf, wünsche euch ansonsten allen eine tolle Zeit. Schaut euch Wolfen an, schaut euch Gesichter des Todes an und dann sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Macht's gut.
Ciao. Macht's gut. Ciao.